einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute ist ein, was ist heute? Donnerstag. Ich muss kurz überlegen, was für einen Wochentag wir haben. Heute ist Donnerstag, der 7. März. Und das bedeutet, dass ich hier nicht alleine spreche, sondern ich freue mich ganz außerordentlich, dass am anderen Ende der Leitung der Thomas ist. Guten Abend, Thomas.
Hallo, schöne Grüße nach Köln.
Und wir wünschen gute Besserung dem Chris, der eigentlich sogar gedacht hat, er hätte heute wieder Zeit, aber die Gesundheit hat ihm mal einen Strich durch die Rechnung gespielt. Wer viel Fahrrad fährt, bleibt gesund. Chris, lass es dir gesagt sein, sagt der, der ein halbes Jahr jetzt irgendwie krank war. Und da fängt es schon wieder an. Entschuldigung, bitte aus. Das habe ich jetzt davon, wenn ich spotte. Dabei habe ich heute, glaube ich, noch gar nicht richtig gehustet. Ja. Wie geht's dir? Alles super, Thomas?
Ja, geht sehr gut.
Hast du letzte Woche auch so einen Tag, wo du mit kurzen Hosen ins Büro konntest? Also mal abgesehen davon, ich weiß gar nicht, ist das bei euch erlaubt bestimmt, oder?
Ja, klar. Aber na, ich glaube, so warm war es noch nicht.
Doch, ich konnte das machen. Also ich konnte einen Tag, bin ich wirklich in kurzen Hosen. Am nächsten Tag war ich auch nicht ganz so fit. Hat es zu früh übertrieben, aber nun ja, was soll's. Alles gut. Eine Sache sollte ich kurz erwähnen. Bedanken möchte ich mich. Wir haben jetzt, also wenn ihr das möchtet, wir haben iTunes jetzt auch wieder mal ein paar Kommentare gekriegt. Also wer das noch nicht gemacht hat, freut uns, aber fühlt euch jetzt nicht genötigt. Wir hatten beim letzten Mal einen iTunes-Kommentar bekommen. Der bezog sich, glaube ich, auf die Folge davor. Und erinnerst du dich, dass ich so viel gegähnt habe? Ich glaube, das war die Folge, wo der Chris dabei war. Da war ich furchtbar müde. Hat sich jemand darüber, ich will nicht sagen beschwert, sondern hat das angemerkt, werde ich als Anregung aufnehmen, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen schneller auf den Mute-Button zu klicken oder beziehungsweise mich hier zu muten. Sorry dafür. Und es wurde bemerkt, dass die Sendung sehr profilastig ist. Vielleicht haben wir so viele Neuhörer, dass man das mal vielleicht ab und zu auch nochmal immer mal so zwischendurch erwähnen muss. Diese Sendung hier, Velo Race, geht um den Profisport. Da unterhalten sich der Thomas, ich, ab und zu der Chris, wenn er kann, über Profisport. Da geht es naturgegebenermaßen um den Profisport. Ne? Wie es in der Kochsendung ums Kochen geht. Und das Ding ist, dass der Thomas noch viel besser als ich, aber wir können auch Radfahren und auch Rennrad fahren. Aber das ist die Sendung Velo Snack. Das ist einfach ein anderes Format. Das kommt jetzt auch. Nächste Woche haben wir, glaube ich, den Termin. Nehmen wir eine neue Folge auf. Also das muss man vielleicht einfach so trennen. Ist mir schon mehrfach untergekommen, dass den Leuten das gar nicht so bewusst war. Deswegen vielleicht auch nochmal für mehrere Neuhörer jetzt als Information das dazu. So wird das vielleicht auch transparenter und klarer. Gut, das haben wir mal angemerkt. Vielleicht diesmal auch nochmal am Anfang, weil ich sonst am Ende immer mache. Danke für alle Spenden, für eure Unterstützung per Patreon oder wenn ihr über den Amazon-Link bestellt oder per PayPal eine Spende zahlt. Das hilft uns sehr, dass unterstützt uns und da können wir das eine Mikro, was letztens kaputt gegangen ist, neu ersetzen, uns Auphonic kaufen und so. Das mache ich sonst immer am Ende, aber vielleicht schlafen ja sonst alle Leute auch schon, deswegen diesmal am Anfang. So der Punkt vermischt ist. Aber genug vermischt, kommen wir zu unseren erst noch nicht vermischten, sondern normalen Meldungen. Soll man sagen, schon die Klassiker haben schon angefangen oder sollen wir noch ein bisschen so uns durch das Vorgeplänkel
Die Klassiker haben mittlerweile begonnen, aber natürlich traditionell ging es davor weiter mit den Vorbereitungsrundfahrten, von denen ja in der letzten Sendung schon einige bei uns auch thematisiert wurden. Und jetzt ja, stand dann als nächstes die Algarve-Rundfahrt unter anderem an. Ein Gebiet, was sicherlich viele Hörer auch kennen, da kann man wunderbar Urlaub machen.
Warst du schon mal, das frage ich dich, glaube ich, das frage ich dich jedes Jahr, glaube ich, ne? Warst du schon mal an Algarve, also in Portugal?
Nee, ich war leider noch nicht da.
Ich auch noch nicht, muss ich auch nochmal nachholen. Aber ich weiß, dass ich jedes Jahr das frage, weil ich es bis dahin wieder vergessen habe. Algarve-Rundfahrt, ich erinnere, dass ein Kollege von mir, oh, das muss ich jetzt mal kurz nachschauen, ein Arbeitskollege von mir hat mir mal erzählt, dass er dort gestartet ist. Und dort im Team von, ich muss ja, bevor ich jetzt was Falsches wieder sage, dann kriege ich nicht von meinem anderen Arbeitskollegen immer einen Einlauf, wenn ich hier Falschmeldungen berichte, im Team von dem Sieger der damaligen Algarve-Rundfahrt gefahren ist, ein Deutscher. Und nee, stimmt nicht. Vielleicht hat er auch eine Etappe gewonnen. Vielleicht ist es auch alles wieder. Ich muss die Geschichte nochmal verifizieren, bevor ich hier ganz großen Kram erzähle. Naja. Tour of China, Tour of Sochi, Tour de Mallorca. Naja, stimmt alles nicht. Hat man mir wieder Sachen erzählt? Muss ich nachfragen. Naja, auf jeden Fall Algarve-Rundfahrt. Entschuldigung, back to topic. Ist eine Rundfahrt, wie schon erwähnt, in Portugal. Ja, Was soll man da groß zu sagen, ne? 5 Tage, geht irgendwie durch die Gegend, meistens ein bisschen hügelig, eine flache Etappe dabei und das war's.
Ja, in diesem Jahr sogar na, 2 richtige Bergetappen im Prinzip und ein Einzelzeitfahren. Los ging's aber mit einer Sprintetappe und ja, dieser Auftakt von Portimao nach Lagos, dem Fall gewonnen dem niederländischen Sprinter Fabio Jakobsen und er hat dann den nächsten Sieg für De König Quickstep eingefahren, Pascal Ackermann da auf Position 3 gelandet.
Ja. Und dann übernahm Etappe 2 war dann schon es war schon eine Bergankunft, kann man sagen, oder eine Hügelankunft, Bergankunft, Mittel.
Na, es war eine richtige Bergankunft und da nahm die Überraschung schon ihren Lauf im Prinzip, wo alle schon wieder ja, obligatorisch mit einem Sky-Sieg gerechnet hatten. Da hat sich dann aber Wout Poels kurz vor dem Ziel nicht schlecht umgeguckt, als da noch einer an ihm vorbeigefahren ist.
Ja, und das war, ich spreche es 100%, Tadej Pogacar?
Pogacar.
Pogacar. Naja, also für den polnischen Namen habe ich das noch ganz gut ausgesprochen bei meinem Dilettantismus. Habe ich gesagt, Polen, Slowene meinte ich auch. Junger Mann, 20 Jahre, ist glaube ich auch noch gar nicht so lange bei Team Emirates, ne? Also jetzt ganz neu dazugekommen.
Ja, seit von dieser Saison.
Genau.
Also in seinem Neo-Jahr im Prinzip, also in der World Tour. Und ein ja, riesiges Talent und auch mit sehr guten Voraussetzungen, um richtig guter Rundfahrer mal zu werden.
Mhm. Klein, dünn. Also, ne, wie du sagst, also da ist, da steckt alles, da kann alles, ist alles möglich. Und ja, vereinfacht gesagt, ne, einmal geführt, nicht mehr hergegeben.
Ja, und er hat dann am nächsten Tag auch bewiesen, dass er auch im Zeitfahren sich sehr gut zurechtfindet, denn es haben ihm nicht viele zugetraut, aber er hat da sogar sein Führungstrikot verteidigt und ist beispielsweise schneller gefahren als ein Wout Poels oder ein Enric Mas.
Yves Lampert, auch noch ein schneller Mann, Arnaud Demar, sind jetzt auch alles nicht, nicht jetzt so die Riesenzeitfahrer, aber auch keine, die man bei sowas unterschätzen darf, ne? Fabio Aru hat sich da mal ein Minütchen gegeben da drauf.
Quatsch. Ja, und das war ja eigentlich im Prinzip so, ich will nicht sagen eine Meuterei, aber so hätte sich das bestimmt Fabio Aru auch nicht erträumt, dass ihm da ein Team intern bei diesem Rennen einer den Rang abläuft.
Ja, aber ein Aru kann, finde ich, auch gerade bei solchen Veranstaltungen kann man ja auch Geschenke machen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, nichts Schlimmes. Da erwartet, also finde ich zumindest, da sollte man jetzt auch nicht irgendwie einen Sieg von ihm unbedingt erwarten. Und ist doch cool, wenn er so gönnerhaft ist und anderen aus seinem Team da mal so einen Sieg überlässt. Also, was heißt überlassen, ne? Wer weiß, ob er es überhaupt gewonnen hätte. So muss man das, glaube ich, ja auch sagen. Finde ich grundsätzlich immer schön.
Ja, und die Mannschaft hat ja in diesem Jahr bereits viel richtig gemacht. Die haben jetzt mit Tadej Pogacar zum einen, aber auch, wie wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, mit Jasper Philipsen wahrscheinlich 2 der größten Talente des Radsports bei sich in der Mannschaft.
Hast du da was mitbekommen? Also woher kommt das? Also machen die so gutes Scouting? Was für ein Scouting-Team steckt dahinter? Oder was ist dein Eindruck, was der Grund dafür ist?
Ich denke mal, die haben auch einfach so ein bisschen von den anderen Mannschaften gelernt. Also beziehungsweise nach dem letzten Jahr musste sich ja bei dieser Mannschaft was verändern, weil das Budget in keinem Verhältnis zu dem sportlichen Erfolg dieses Teams stand. Und beispielsweise Quickstep oder De König Quickstep, die sind da ja prinzipiell Vorreiter, was sowas angeht, das Aufspüren von jungen Talenten. Und ja, da hat jetzt UAE Emirates nachgezogen und letzten Sendung hatten wir auch schon ein bisschen über Sky gesprochen, wie die ihre Deals einfädeln und ja,
wie die Deals sind jetzt einfädeln.
So 2-3 Teams, die sich da jetzt herauskristallisieren als Talentspäher.
Sollen wir jetzt nochmal, also ich glaube, die anderen Etappen, da gibt es jetzt auch nicht so im Detail viel zu sagen. Oder
ja, die letzte Etappe war noch sehr spannend.
Okay.
Mal abgesehen vom Sieger Zdeněk Stieber, der ja, mehr oder weniger durch das Gepäckträgerfahren bei Søren Krag Andersen gewonnen hat.
denkst du dir eigentlich sowas immer direkt selber aus oder hast du das irgendwo mal so nach Phrasen, ist der Gepäckträgerfahren? Es gibt noch.
Ja, aber es ist ja so ein gängiges Synonym.
Es gibt auch so, kennst du diese Anhänger für Kinder, weißt du, wo du das Vorderrad so einhängst? Ich weiß, ne? Könnte man vielleicht auch mal hinten dran schrauben.
Hätte auch ein Lastenrad sein können.
Ja, du fragst dich, wer die Last ist, wer die Last zu tragen hat und wer die Last ist.
Ja, es war halt ganz einfach so die Situation, dass Søren Krag Andersen diese Rundfahrt gerne noch zu seinen Gunsten entschieden hätte. Aber ja, er war dann vorne rausgefahren, unter anderem mit Stieber. Und ja, musste dann die komplette Arbeit im Prinzip selber machen. Und es ging ja zum Schluss nochmal mit 2,8 Kilometern und fast 9% im Schnitt bergauf auf dieser Etappe. Wir sprechen von der letzten Etappe, Etappe 5 von Faro nach Malau. Und ja, zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte er Tadej Pogacar das Trikot noch entreißen, weil der auch zwischenzeitlich ja nur noch einen Helfer hatte und dann im Schlussanstieg selbst fahren musste. Aber für diese 20 Jahre, die der erst hat, hatte das taktisch extrem abgezockt gemacht und sich die Kräfte wirklich für das letzte Stück dieses Berges aufgespart und konnte so ja seinen Vorsprung von 14 Sekunden in der Gesamtwertung retten.
Ja, es ist mit 18 Sekunden reingekommen und das hat dann gereicht. Ja, also Hut ab. Ich bin gespannt, also was aus dem wird. Bis dato auch schon Grand Tour de Avigny, also ne, typisches Nachwuchsfahrerrennen, die er für sich gewonnen hat. Also kann man wirklich darauf gespannt sein, was sich da so in den nächsten...
Wenn man mal in diese Siegerliste guckt, der Tour de l'Avenir, die du gerade angesprochen hast, da sind so klangvolle Namen drin wie Egan Bernal, Marc Soler, Miguel Angel Lopez, Esteban Chaves oder auch Nairo Quintana. Und was aus denen geworden ist, das wissen wir ja.
Ja, ist Quintana ein großer Hoffnungsträger, ne? Entschuldigung, kann ich mir nicht verkneifen. Nee, aber jetzt ohne Frage, ne, ist Santos Tour auch mal 13. in der Gesamtwertung. Also ist ein Name, den ich irgendwann mal lernen sollte für die kommenden Jahre, glaube ich. Es wird nicht schaden. Fährt jetzt auch so ein schönes Klassikerprogramm, ne? Also Flèche Wallonne, Lüttich-Bastogne-Lüttich, Tour Slovenia, Strade Bianchi. Also hat sich da schon ein paar Sachen vorgenommen. Dazwischen noch so kleine Sachen. Können wir drauf gespannt sein. Also, Gesamtsieg bei der Algarve-Rundfahrt für ihn. Ich versuch's mit dem Namen nochmal. Tadej Pogacar?
Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar. Okay, Name notieren.
Ja, eine Sache gibt's noch anzusprechen.
Ja, die Zuschauer sind da sehr involviert in das Rennen, habe ich gelesen.
Also... Die Organisation dieses ganzen Rennens ist auf der ersten Etappe zumindest eines UCI-Rennens eigentlich nicht würdig gewesen. Also man stelle sich vor, bei der Tour de France, bei einem Massensprint, stellt sich ein Fotograf 300 Meter vor dem Ziel auf die Straße und will ein Foto schießen.
Ja, da kann man eigentlich, da weiß man nicht, für wen man jetzt die Daumen drücken soll, ne? Dass die Fahrer ihn erwischen oder dass die Fahrer ihn nicht erwischen. Ist ein Foto, wir werden es verlinken an der Stelle. Weiß nicht, ob man so einfach einbetten darf, da bin ich ja immer sehr, sehr vorsichtig. Aber es ist definitiv verlinkt an der Stelle. Guckt es euch mal an. Ist eine schöne Aufnahme, ne? Also ich weiß nicht, das Bild von demjenigen, der das Bild gemacht hat, ist wahrscheinlich mehr wert als das Bild von demjenigen, der das Bild gemacht hat, dann. Also.
Und wohlgemerkt, es gab keine Barrieren.
Ja, weißt du, manchmal habe ich so den Eindruck, es gibt Länder, da braucht man auch keine Barrieren, weil die Leute wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Jetzt in Belgien zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es auch ohne Barrieren funktioniert. Aber wäre vielleicht eine Barriere gar nicht so schlecht gewesen. Unverantwortlich. Naja. Ich habe jetzt noch hier in unserem Ablaufplan einen Link dazu. Ich glaube, der ist falsch verrutscht, oder? Kann das sein? Nochmal gleich vielleicht drauf gucken. Aber damit machen wir die Algarve-Rundfahrt dann auch dicht. Alles gesagt, nicht so das entscheidende Rennen, können wir an der Stelle dann beenden und gratulieren und machen dann einfach weiter direkt mit der Andalusien-Rundfahrt. Andalusien, schöne Gegend. Du hast da, hast du da gelebt? Nee, das war ein bisschen, doch, du hast da gelebt, klar. Hallo? Oh, ist der Thomas weg? Vielleicht ist er wieder nach Andalusien gegangen, weil es ihm da so gut gefallen hat. Hallo?
Hallo?
Ja, jetzt bist du wieder da. Komisch, ich habe dich nicht gehört. Du warst kurz weg. Andalusien, da hast du gelebt. Vielleicht hört er mich auch nicht mehr. Jetzt bin ich nur noch ganz abgehackt. Ich stoppe mal die Aufnahme und dann gucken wir mal. Jetzt sind wir wieder da und wir hören uns beide wieder wunderbar und hoffen, dass es so bleibt. Und den ehemaligen Bewohner von Andalusien habe ich an der Leitung, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, genau so ist es. Also ich habe da auch mal gewohnt. Von daher eine sehr schöne Gegend auch zum Radfahren und nicht umsonst wurde schon zum 65. Mal jetzt die sogenannte Ruta del Sol ausgetragen, nämlich die Andalusien-Rundfahrt. Ja, ein Rennen über 5 Etappen in diesem Jahr, ja, sehr schwierig gestaltet auch topografisch, unter anderem mit einer ganz, ganz schweren Bergetappe und ja, los ging's.
Das war die vorletzte, ne? Nach Granada.
Genau. Und los ging's, glaube ich, mit der Zielankunft, bei der Chris auch im letzten Jahr war.
Boah, euer Gedächtnis hätte ich gern. Wenn du das sagst, du meinst in Alcalá de los Cazuelas?
Genau, das geht auf dieser Zielanlage so ein bisschen über Kopfsteinpflaster, natürlich nicht zu vergleichen mit dem in Flandern oder Nordfrankreich, aber ja, und dazu noch bergauf und ja, war ein ordentliches Ding.
Pflaster, bergauf, ne? Vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie das Wetter war, aber da fühlt sich ein Belgier wohl, deswegen hat Tim Wellens von Lotto Soudal am ersten Tag sich dann auch direkt das Leader-Trikot geholt bei dieser Etappe. Ich war ja, ich habe immer das Problem, dass ich mich so geografisch ja so schlecht orientieren kann. Ich meine, in der Gegend zumindestens war ich auch schon. Ich bin ja einmal, habe ich auch quasi meine persönliche Andalusien-Rundfahrt gemacht, allerdings auf 4 statt 2 Rädern. Und ich meine, da war ich auch. Das Problem ist immer, ich finde, bei Pure Cycling Stats, das ist ja alles schön und gut, aber oftmals fehlt mir so ein bisschen diese Überblickskarte, weißt du? Aber das soll ja mein Problem sein, nicht deren Problem. Ja, also Tim Wellens erste Etappe, dann zweite Etappe war dann eine Flachetappe, die in Sevilla, eine, wie ich finde, der finde schönsten Städte überhaupt, Start. Und dann ging es nach Torre Don Jimeno. Im Prinzip den ganzen, wieso wird das als Flachetappe hier qualifiziert, wenn ich mir das Profil so angucke? Das widerspricht.
Naja, also für spanische Verhältnisse ist das eine flache Etappe.
Na, okay. Also, was wir hier oben als schon Bergetappe sehen würden, hat dann Matteo Trentin von Team Mitchelton Scott für sich entschieden. Zweite Etappe. Gesamtwertung blieb damals noch bei Tim Wellens. Und dann kamen wir, glaube ich, am dritten Tag. Also, wenn ich das richtig sehe, ich habe ja auch gerade den Überblick ein bisschen verloren. Am dritten Tag zum Einzelzeitfahren.
Genau, vor den Toren Granadas, La Guardia de Jaén über, oh, wie viel waren das? Ich glaube 17, 18 Kilometer,
Ja, das lässt sich.
16 Kilometer waren es. Ja, und Tim Wellens, wer hätte das gedacht, gewinnt auch mal so ein Zeitfahren vor der Astana-Streitmacht um Vogelsang und Isagyre, konnte dadurch noch sein Trikot retten, aber dann am nächsten Tag, das war die von mir angesprochene ganz, ganz schwere Bergetappe durch die Sierra Nevada rund um Granada.
Einfach nur eine schöne Gegend. Also muss man, kann man einfach gar nicht anders sagen. Gibt auch keinen Grund dafür, es anders sagen zu wollen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schick da.
Ja, und mit da drin war unter anderem dieser Alto de Hazayanas. Bin ich auch schon mal selbst gefahren. Ist ein sehr, sehr schwerer Anstieg. 7,3 Kilometer mit fast 10% im Schnitt und vor allem, wenn man den im Sommer fährt bei Hitze, ist das natürlich nochmal ein
Das
größerer Selektionsfaktor.
wollte ich gerade noch fragen, ne? Also wenn es da heiß ist, dann da weht ja dann kein Lüftchen und da gibt es dann auch keinen Baum.
Nö, gar nichts. Also was dir da irgendwie ein bisschen
Dich schützen
Abkühlung
könnte.
schaffen würde, höchstens. Du hast vielleicht irgendwie gefrorenen Tetrapack dabei oder irgendwie sowas.
Ja. Schöne Gegend. Ja, da hat man schon gesehen, dass das Team Mitchelton Scott wirklich gut vorbereitet in die Gruppe, sage ich schon, in die Saison geht. Zwei Brüder auf 1 und 4, zwar zu diesem frühen Saisonzeitpunkt, aber das muss man erstmal schaffen. Und ja, also Simon Yates vor Sergio Higuita, den kennt man euch, Kadi. Wie spricht man das aus? Sergio
Higuita.
Higuita, Steven Kruiswijk, den ich ehrlich gesagt gelernt habe, Adam Yates, Ion Izagirre. Da sehe ich aber viele Astana-Namen schon kommen auf uns zu. Thomas? Hi, hi, hi. Heute scheint das.
Ja.
Ja, bist du wieder da? Okay, irgendwie klang das gerade komisch. Da sehe ich viele Astana-Namen auf uns zukommen in dieser Saison.
Ja, also diesem Tag Simon Yates mit einer ganz, ganz starken Vorstellung. Im Prinzip lag vor der Etappe sein Teamkollege Jack Haig und auch sein Bruder Adam Yates. Die lagen noch recht gut platziert in der Gesamtwertung, aber hat eine freie Fahrt bekommen. Und ja, aber die Astana-Mannschaft hat es geschafft, den ersten Platz beziehungsweise auch dann den zweiten von Jakob Fuglsang und Jon Isagirre zu verteidigen.
Also ist da dieses Jahr schon, oder im vergangenen Jahr meine ich auch schon, so sehr früh in der Saison zeigen die sich, mal setzen die ersten Punkte und ja, nehmen sich so auch ein bisschen Druck aus dem Kessel, ne?
Wir haben in diesem Jahr schon sehr viele Rundfahrten auch, so, auch wenn es nur kleinere waren, gewonnen. 15 Siege insgesamt jetzt schon.
Ja. Wir haben gerade Anfang März, ne? Also das muss man sich mal
fragen. Kann sich sehen lassen.
Ja, also da wird so mancher sportliche Leiter gerne mit tauschen, gehe ich mal von aus. Also da kann der Herr Vinokurov, der ja mit Sicherheit eh sehr, sehr fest im Sattel sitzt, gab es mal so ein Foto von ihm auch auf so einem Gaul. Irgendwie habe ich auch so eine Erinnerung, so einem Säbel schwingend. Der sitzt mit Sicherheit sehr, sehr fest in seinem Sattel. Würde er wahrscheinlich auch bei nur 3 siegen, aber nichtsdestotrotz, da kann man ihm schlechten Vorwurf machen. Ich hoffe nur nicht, dass sie jetzt nochmal mit einem Rap-Song sich feiern.
Wer weiß. Wer weiß, was
ja, das jetzt einfällt. Ja, um Gottes Willen. Bitte, bitte nicht. Sollen wir das Ergebnis einfach mal vorwegnehmen dann? Der Vuelta de Andalusia. Es gab ja im Prinzip nur noch diese 5. Etappe, die ja dann nicht mehr sonderlich schwer war und die mit einem, es war schon eine Art Massenankunft, oder? Ja, doch, es hat alles in einem Ende mit Matteo Trentin, mit Chilton Scott, der ja auch sich diese Saison schon mehrfach dann nach vorne gezeigt hat. Also, ich würde sagen, auf den Punkt gebracht, Mitchelton Scott und Astana haben diese Rundfahrt dominiert. Ganz klar, großes Ausrufezeichen von den Yates, großes Ausrufezeichen von Astana, grundsätzlich alle. Das ist, glaube ich, was man von der Rundfahrt mitnehmen kann.
Ja, kann man schon so sagen. Und ja, Tim Wellens war auch noch einer, der die
Rundfahrt mitnehmen kann. Genau. Der zumindest am Anfang da sich gezeigt hat. Pinot greift ins Renngeschehen ein. Und wenn Pinot ins Renngeschehen eingreift, dann befinden wir uns in Frankreich meistens. Und es ist die Tour de Envoi.
Tour de Haute war, ja, genau, in Südfrankreich, auch entlang des Mittelmeers und auch Mittelgebirge sozusagen, beziehungsweise geht über ins Hochgebirge dann und ist ein Rennen über insgesamt 3 Etappen und ja.
Da ist aber auch keine Etappe jetzt, wo man sagt, da kann man mal so als Freizeitfahrer könnte man mal mitrollen, ne? Weil die sind alle zumindest
ja, von den,
ja, also ich sag mal so, ne? Ich traue mir nichts zu, aber naja. Nee, aber jetzt mal ohne Spaß, das sind keine Etappen, wo ich die letzte vielleicht noch, wo ich jetzt sagen würde, das könnte ich mal an einem Tag schaffen. Also nicht, dass ich da beim Profis mitrollen würde, aber wenn du mir einen Tag Zeit gibst, dann könnte man jetzt so die letzte Etappe, wie lang ist die? Ich sehe es jetzt nicht genau, wenn die Profis 3:19 gefahren sind, wo ich mir sage, okay, in 10 136 Stunden.
36 Kilometer.
Ja.
136
Kilometer. Wo ich jetzt sage, okay, das könnte ich mir dann auch mal in so 7-8 Stunden reintun, ne? Also die letzte Etappe schon, aber die ersten 2 davor, weiß ich nicht, ob ich das machen wollen würde.
Na, vielleicht könnte man die letzte Etappe direkt von Startort zu Zielort fahren. Das wären wahrscheinlich Luftlinien nur 40 Kilometer.
Ja, das würde ich machen, dann würde ich dann die andere Runde drehen und gucken, wer als erster da ist. Wahrscheinlich wird es immer noch von mir da. Also ein insgesamt recht anspruchsvolles Ründchen.
Und ja, vor allem die letzte Etappe zum Montferrand, den wahrscheinlich auch viele Radsportfans noch kennen von der Mittelmeerrundfahrt. Früher traditionell ein Berg, wo gefühlt David Moncontier 10-mal gewonnen hat und zum Saisonauftakt stand er da immer im Programm. Aber in diesem Jahr war das erste Kräftemessen zwischen Thibaut Pinot und seinem Landsmann Romain Bardet, was Pinot dann für sich entscheiden konnte.
Insgesamt dann auch die Gesamtwertung mit 3 Sekunden für sich entscheidet. Weißt du, über welchen Fahrer ich gerade gestolpert bin, als ich mir die, die Etappenwertung von Etappe 3 angeguckt habe? Und es kann sein, dass mein Gedächtnis mir immer wieder einen Streich spielt, wie so oft. Erinnere ich es richtig? War es nicht Joe Dombrowski, der im vergangenen Jahr da immer die ganze Zeit hinten angefahren war beim Giro? Oder bei der Vuelta? Wer war das denn? Erinnerst du, aber du weißt, welche Geschichte ich meine? Also der Fahrer, der die ganze Zeit hinterm Feld hergefahren ist, weil er irgendwie eine schwere Verletzung hatte und so ewig lange durchgehalten hat?
Das war bei der Tour de France Lawson Craddock.
Ja, gut. Deswegen frage ich dich ja nochmal, wer das gewesen ist.
Du meinst der, also Lawson Craddock, der dieses Velodrom in Texas dadurch mehr oder weniger renoviert hat.
Ja, genau, den meine ich. Alles klar. Naja, es waren Amerikaner immerhin, ne? Also das, woher war mir der Name Dombrowski denn nochmal bekannt? Aber in irgendeinem Zusammenhang hat er doch auch mal irgendetwas geleistet, wo ich gedacht, also wo wir darüber gesprochen haben. Ich muss nach Dombrowski gucken. Der hat doch auch irgendwie eine Besonderheit mal gemacht. Vielleicht weiß es ja auch noch ein Hörer, weswegen ich diesen Namen mir gemerkt habe. Ich wüsste es jetzt nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich richtig liege, aber wie immer. Oder wie oft genug lag ich damit falsch. Egal, schwamm drüber. Ist das jetzt ein Fingerzeig oder wie viel ist dieser Sieg oder Bardet, Pinot, wie viel ist das wert, dass er ihn da jetzt ein paar Sekunden abgenommen hat? Meiner Meinung nach, ich sag's direkt vorab, nicht viel. Man sieht nur, dass sie auf einem Niveau vielleicht schon unterwegs sind zu diesem Saisonzeitpunkt.
Ja, und mehr so ein Ding eigentlich für Selbstvertrauen. Also wenn du schon mal mit einem Sieg, also zumindest einen Sieg in der Saison eingefahren hast, dann kann Thibaut Pinot vielleicht ein bisschen besser schlafen.
Ja. Obwohl, aber ich glaube nicht, dass Romain Bardet sich jetzt schon um den Schlaf gebracht fühlt an dieser Stelle. Aber naja, Schaden tut's nicht und was du im Sack hast, hast du im Sack. Kann man sich drüber freuen. Eigentlich müssten wir jetzt eine Zäsur machen, weil wir sagen, ab jetzt gehen die Klassiker los. Und machen wir jetzt eine Zäsur. So, haben wir gemacht. Und kommen zum, ja, der fast traditionellen Eröffnung der Klassikersaison. Jetzt kommen wir auch wieder zur Veranstaltung, wo ich zumindest näher dran bin bei der Aussprache der Rennen. Omloop Het Nieuwsblad. Unser freundliches Rennen im benachbarten Belgien leitet von den größeren Rennen, sag ich mal, die Geschichte ein. Ja, und da hat sich dann auch einer direkt mal angemeldet, um zu sagen, wie er so drauf ist, ne? Also, Herr Stüber, Hut ab.
Ja, und das Rennen hieß ja früher Omloop Het Volk und hat ja mittlerweile sogar einen World Tour Status bekommen und wie ich finde, ein sehr, sehr schöner Parcours, den man sich vielleicht auch so in dieser Form bei der Flandern-Rundfahrt oder ähnlich wünschen würde, mit der berühmt-berüchtigten Mauer von Gerardsbergen als letztem schweren Hindernis und ja, Ziel in Ninove. Und ja, es war halt im Prinzip so, dass zum Schluss sich eine Gruppe abgesetzt hatte, glaube von 6 oder 7 Mann. Ja. Daniel Oss war, glaube ich, auch noch mit dabei von Bora Hansgrohe, der dann aber an der Mauer weggeplatzt ist. Und ja, alle haben so ein bisschen auf Greg van Avermaet geschaut, weil das der große Favorit auf den Sieg war in diesem Falle. Und ja, wäre es zu einem Sprint gekommen, hätte ich auch gesagt, van Avermaet gewinnt das gegen die Konkurrenz. Und ja, dann war Tim Wellens der Erste, der so ein bisschen attackiert hat, 3 Kilometer vor dem Ziel, und diese Attacke hat Zdeněk Stieber genutzt, um einen draufzusetzen, und dem ist dann in dem Fall halt keiner mehr hinterhergefahren. Also mehr oder weniger aus taktischer Gunst heraus gewonnen.
Aber Taktik hin, Taktik her, wer keine Beine, ne, dir nützt die beste Taktik nichts, wenn du nichts in der Beine hast. Also ich könnte mir auch schöne Sachen überlegen. Ich habe mir das Finale angeguckt und der wirkte schon, also einerseits so total erleichtert, glücklich, aber andererseits fand ich auch, dass das einfach sehr souverän gemacht war. Ne, und also das kannst du dir morgens natürlich nicht im Bus überlegen. Ne? Da kannst du nicht sagen, okay, Tim Wellens geht, ich gehe da mit und dann setze ich einen drauf. Das funktioniert so nicht, weil die Situationen bei diesen Klassikern ja einfach immer zu unterschiedlich sein können. Aber ich fand das schon, ich dachte, in solchen Momenten, wo man das dann sieht, denkt man ja schon drüber nach, wie kann man es besprechen? Und ich fand, das war so eine gesunde Mischung aus den drei Faktoren. Richtiger Instinkt, ne? Du musst ja auch dann in dem Moment das denken, okay, das ist es jetzt. Plus die gesunde Portion Glück, plus einfach auch die Beine dann in dem Moment. Ne? Und das hat er einfach alles an dem Tag. Und wie so oft, ne, haben wir früher darüber gesprochen, als Bohnen und Spartacus da gestartet sind, ne, die sich gegenseitig beäugt hat und so weiter, ist natürlich noch ein bisschen einfacher, wenn es nur einen gibt, auf den alle gucken. Und das ist diese Saison mit der Sicherheit ganz der Wahrscheinlichkeit oft genug Greg van Avermaet. Ich bin gespannt.
Aber man hat schon gesehen in der Mauer von Gerardsbergen, dass van Avermaet und Stieber die beiden stärksten an dem Tag waren, und ja gut, Greg van Avermaet und auch beispielsweise ein Peter Sagan, die haben halt ein Problem, weil es in diesem Jahr bei Quickstep oder der König Quickstep nicht den einen Fahrer gibt, auf den sie sich konzentrieren können, und die haben nämlich ganz, ganz viele, die gewinnen können, und von daher ist da dieser Name Wolfpack oder Wolfsrudel, wie sie sich ja nennen, nicht unberechtigt. Also die schwärmen mit ganz, ganz vielen aus und sind sehr, sehr schwer auszurechnen.
Ja, das stimmt wohl. Und ja, sind wir mal gespannt, ne? Wie oft die da noch irgendwie sich dann nach vorne zeigen werden. Ich fand es einen schönen Sieg und sind wir mal gespannt, ob Quickstep da weitermacht, so auf die gesamte Saison bezogen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Bin ich wirklich, wollen wir mal abwarten. Das war zumindest schon mal beim ersten Klassiker ein großes, großes Ausrufezeichen, was sie gesetzt haben, in vielerlei Hinsicht. Und ja, bin gespannt. Also es kommen ja noch ein paar, ne, auch ein paar, über die wir sprechen werden.
Ja, und am nächsten Tag ging es dann ja gleich weiter in der Gegend mit Körne, Brüssel, Körne. Traditionell dieser Doppelpack eröffnet die belgische Klassikersaison. Und Körne, Brüssel, Körne ist ja traditionell ein Rennen, was den Sprintern etwas mehr gewogen ist als Omloped Nieuwsblad. Ja, dementsprechend hätte man damit jetzt auch gerechnet, dass dann Sprinter gewinnt. Aber dem war nicht so.
Aber dem war nicht so. Ich will nicht sagen Duplizität der Ereignisse vom Vortag, aber es hat sich ein Fahrer abgesetzt, hat das Ding nach Hause geschossen und Bob Jungels, ich habe ihn schon... Ich müsste jetzt mal nachschauen. Also A, natürlich ein Quickstep-Fahrer, ist ja klar. Wer gewinnt sonst? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt in seiner Statistik nicht mehr nachgeguckt, aber es ist auch schon echt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Hättest du jetzt aus dem Kopf gewusst, wann Bob Jungels das letzte Mal was gewinnt? Mal, ich nehme jetzt mal, er war doch...
Na, Lüttich, was Daniel Lüttich beispielsweise im letzten Jahr.
Oh, dann, ja, stimmt. Okay, mein Gedächtnis hat mir einen Streich gespielt. Das hatte ich komplett verdrängt. Lüttich, Bastogne, Lüttich... Ja, aber da nehmen wir mal davor, da war schon außer den Luxemburger Meisterschaften war schon lange nichts mehr irgendwie, ne? Also ich will nicht sagen.
Aber ein toller Rennfahrer kann.
Ja, du, total. Ja, total, deswegen.
Auf jedem Terrain findet er sich zurecht und in diesem Jahr hat er jetzt mit De König Quickstep ausgemacht, dass er jetzt diese Nordklassiker auch mal unter die Räder nimmt und dass er dann gleich bei seinem ersten richtigen Einsatz da gewinnt, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
Du, ich wollte das gar nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall, weil ich finde, dass Bob Jungels so ein Name, so ein Fahrer ist, der einem immer wieder auffällt, ne, jemand, der immer irgendwo mitmischt und ich finde gerade, wie soll man das sagen? Also, obwohl er nicht so viele, ich hatte jetzt Lüttich, Bastogne, Lüttich im vergangenen Jahr wirklich komplett aus den Augen verloren und wenn man das mal auch wirklich rausstreicht aus seiner Palmares, ne? Dann ist er ja gar nicht so viel, aber nichtsdestotrotz, es ist immer ein Fahrer, der sich aktiv zeigt. Also er ist ja noch 26, der ist ja jetzt noch kein alter Sack, ne? Also der hat ja noch viele gute Jahre vor sich. Deswegen, ich fand, das war eher als Kompliment gemeint, so nach dem Motto, obwohl nicht, ne? Er ist ein aktiver Fahrer, zeigt sich oft und, ja, er ist ja auch nicht ohne Grund jetzt hier von Quickstep wahrscheinlich vor 4 Jahren verpflichtet worden. Also, alles gut.
Ja, und er war bei dem Rennen jetzt der letzte Überlebende aus einer Gruppe um Oliver Nasen, Ballerini, Magnus Cort Nielsen und Sebastian Langefeld, die sich abgesetzt hatten und zwischenzeitlich waren die hinten mit dem Feld ja auch schon wieder auf 20 Sekunden dran, also die hatten die in Sichtweite, aber die haben es dann nicht mehr zubekommen, zum einen, weil Bob Jungels nochmal eine weitere Endstufe zünden konnte und zum anderen auch, weil Quickstep hinten natürlich mit mehreren Fahrern oder der König Quickstep da abgeriegelt hat. Das heißt, die saßen da bei Lotto, NL Jumbo und Bora, die danach gefahren sind, um den Sprint noch herbeizuführen, immer auf dem Gepäckträger und haben dann die Führungsarbeit auch so ein bisschen gestört und zum Schluss war dann halt nur noch ein Jampi-Drucker für Bora Hans Groda, der gefahren ist und der hat es nicht ganz geschafft, das Loch zuzukriegen und 2 Kilometer vom Ziel oder 3 waren es, ist er ausgeschert und dann war es eigentlich besiegelt, dass Bob Jungels gewinnt.
Mhm. Ja, also grandios rausgefahren, tolle Sache, alles gut, hat er verdient gemacht und Glückwunsch. Also, und die Klassiker, also ich finde immer, ne, auch da habe ich nur so ein ganz kleines bisschen vom Finale gesehen, aber ich freue mich jetzt auch schon mal auf so, ich will nicht sagen die richtigen Klassiker, ne, aber die großen Dinger, ne, wie die erwähnten, die Lüttich, Bastogne, Lüttich, Amstel Gold Race, Paris-Roubaix und so, das so langsam kommt die Vorfreude bei mir hoch auf das.
Ja, und die deutschen Fahrer kommen da auch so langsam in Form. André Greipel bei dem Rennen jetzt auf Platz 8. Pascal Ackermann auf Rang 17, wobei Pascal Ackermann am Tag zuvor, glaube ich, bei Omloped Nieuwsblad einen Sturz hatte und ein bisschen handicapiert war. Aber ich habe danach auch ein Interview mit André Greipel gelesen oder gesehen, besser gesagt, wo er gesagt hat, ja gut, bis 60 vor Ziel hat er sich noch gut gefühlt, aber da wurde so heftig Radrennen gefahren, dass er zum Schluss eigentlich nur noch in den Seilen hing und gar nicht mehr so richtig sprinten konnte.
Ja, aber damit auf Platz 8, also mit diese, also ne, das sagt ein Greipel mit Sicherheit nicht, wenn es nicht so gewesen ist. Also es ist jetzt niemand, der Ausreden benutzt oder Ausreden vorgibt oft, ne? Das wird dann auch schon so gewesen sein. Nils Pollitt hätte auch gerne das Ziel gesehen. Der hat aber einfach mal zwischendurch gedacht, ach komm, ne, Deutschland gibt es die Radwegpflicht. Welche nehmen die jetzt zwar nicht so genau, aber ne, hier war ein Schild, ich fahre jetzt auf den Radweg und das wird ja nicht so gern gesehen.
Ne, so skurril das klingt. Also ein Radfahrer wird dafür bestraft, dass er auf dem Radweg fährt, ja. Aber oh, in diesem Falle
auf Radweg.
In diesem Falle beim Radrennen natürlich nicht gestattet, weil daneben nämlich eine Kopfsteinpflasterstraße war und diese natürlich von den Profis benutzt werden soll und nicht der schön geteerte Radweg. Aber das Problem war halt in seinem Fall, ja, dass er darauf gekommen ist, weil er wo ausweichen musste und da war dann halt eine bauliche Trennung beziehungsweise so ein Matschgraben zwischen Kopfsteinpflasterstraße und dem Radweg, sodass er da gar nicht mehr zurückkommen konnte.
Ja, also einfach Pech gehabt, ne? Aber ich stelle es mir sehr lustig vor, wenn du in den Bus kommst, ne, und alle so, oh, Nils, Radweg gefahren, voll Idiot. Aber ne, es, so wie es im Interview zu lesen war, war es einfach die Folge einer, wie soll man sagen, die Folge eines, einer Unfallvermeidung. Sage ich jetzt einfach mal, ne? Und da Pech gehabt. Aber so sieht er das, glaube ich, auch. Und so hat er es gesehen und beschrieben. Insofern alles gut, alles schön. Lag auch gar nicht so schlecht, glaube ich, ne? Wenn ich das gesehen habe. Also konnte bis dahin gut mitfahren und insofern alles gut. Ja, schön. 51. One-Day-Race Le Samin.
Le Samin.
Samin. Mal gucken, ob ich das im nächsten noch weiß. Le Samin, ein Tagesrennen in Belgien, auch so, ich sag mal so zweite Reihe Klassiker, ist das komplett falsch?
Eine Halbklassik.
Ja, wobei ich finde immer so Halbklassik, Klassiker ist ein zweite Reihe Rennen für mich. Ne? Also liest man das Ergebnis, kriegt es mit, freut sich. Ich weiß auch immer von Hörern, die dann sagen, schön, dass ihr darüber gesprochen habt. Ist jetzt aber nichts, was uns jetzt jahrelang noch beschäftigen wird. Le Samin. Samin. Wer gewinnt natürlich so ein Rennen? Aus welchem Team kommt man da?
Ja, es setzt sich so ein bisschen das Bild fort, was wir dann auch der Rest der Klassikersaison, glaube ich, sehen werden. Quickstep, der König Quickstep gegen den Rest der Welt. Und sie haben ja wirklich ein paar ernstzunehmende Gegner. Also wenn du siehst, beispielsweise Flandern-Rundfahrtsieger des letzten Jahres, Niki Terpstra fährt nicht mehr in der Mannschaft, sondern jetzt bei Direct Energy. Peter Sagan oder der von uns angesprochene Greg van Avermaet beispielsweise. Ja, vielleicht muss man da auch in gewisser Weise Allianzen schmieden, um da überhaupt einen der großen Klassiker abräumen zu können, weil es ist einfach Wahnsinn, in welcher Breite diese Mannschaft ja, in der Lage ist, solche Rennen zu gewinnen.
Also Platz 1, 5 und 7, Florian Seneschal, Pieter Sarri und Tim de Klerk. Und was man sich halt auch immer vor Augen führen muss, im vergangenen Jahr war es nicht so, dass sie noch kurz überlegt hatten, ob sie überhaupt genug Geld haben für ein neues Team. Und jetzt, also ich meine, wenn ich so ein Team, was jetzt hier eigentlich ein Abosieger ist, wenn die schon kein Geld kriegen, wie kriegen es dann andere hin, frage ich mich dann. Ja, also das, kann man immer nur verwundert vorstehen. Aber wie wir später in der Sendung ja noch haben werden, es gibt ja noch neuere Methoden, wie man gegebenenfalls an Geld kommen kann als Team. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zu diesem Rennen nicht zu viel zu erwähnen.
Es war im Prinzip ein bisschen das Problem von Niki Terpstra, dass er bei dieser einen Aktion gepennt hatte und dann seine ganze Mannschaft aufrauchen musste und extrem viel Energie aufwenden musste, um vorne wieder Anschluss zu finden. Ja, und zum Schluss ist dann natürlich immer so eine Sache, wenn du mit ein paar Mann ankommst und Seneschal ist ja auch ein sehr sprintstarker Fahrer, der das dann gewonnen hat.
Machen wir den Cut hier bei den Klassikern, um dann einmal kurz in den Flieger zu steigen und im fernen Osten, im nahen Osten, hallo sozusagen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, denn die hatten auch ihre Rundfahrt und wenn ich Fahrer gewesen wäre, wäre ich lieber dort gestartet, um bei schönstem Wetter mir die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, nach der Etappe natürlich, anstatt da in einem kalten Belgien unterwegs zu sein. Und das haben sich andere auch gedacht.
Naja, aber sowas, was man jetzt eher in Belgien verorten würde, nämlich Windkanten, die gab es da jetzt auch zu Genüge.
Ja, okay, das finde ich aber, Windkastel, aber das gab es ja auch schon immer da. also alles, also kommt jetzt nicht überraschend. Also mir sind diese Bilder, wie ein Team, wie ein Peloton aufgereiht, wie an der Perlenschnur von rechts nach links der Straße fährt. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Ja, also wird auch immer größer, habe ich so den Eindruck.
Naja, im Prinzip ist es in diesem Jahr Zusammenlegung von zwei Rundfahrten gewesen. Also zum einen ist, glaube ich, die Abu Dhabi-Rundfahrt zusammengelegt worden mit der anderen größeren Rundfahrt da im Nahen Osten. Frag mich nicht mehr, wie die hieß.
Die andere.
Zur einer großen UAE-Tour halt.
Und das mit 7 Etappen ist ja schon ganz ordentlich. Also eine Woche komplett durchgefahren. Und boah, also in der Siegerliste haben sich viele mal präsentiert. Im Grunde genommen ist es darauf hinausgelaufen. Also ich glaube, Etappe für Etappe können wir mal durchgehen und ein bisschen was zum Ergebnis sagen. Aber jetzt en Detail, wie sehr hast du es verfolgt?
Ja, von der Besetzung her war das Rennen ja auch sehr hochkarätig. Also viele gute Klassementsfahrer, aber auch vor allem sehr viele richtig gute Sprinter. Und ja, ich habe jetzt auch nicht jede Etappe gesehen, aber so zumindest die beiden wichtigen Bergetappen habe ich mir dann schon angeschaut.
Ja. Und da hat ja die eine endlich, was heißt endlich? Also wir haben nach März, wir wollen eine Kirche im Dorf lassen, so viele Rennen sind euch gestartet. Alejandro Valverde hat sein weißes Trikot präsentiert und hat dann dort auch seinen ersten Sieg geholt. Am 26.02., um genau zu sein, um es hier richtig festzuhalten, sonst kriegen wir Kloppe vom Chris, hat er die Bergetappe nach Jebel Hafed gewonnen. Ja, und sein erstes Mal das im Weltmeistertrikot über die Ziellinie gefahren. An dem Tag in Führung liegend Primož Roglič, mein großer Favorit für die WM im vergangenen Jahr. Hat er mich mächtig enttäuscht, aber ist knapp geschlagen worden an diesem Tag. Emanuel Buchmann, erfreulicherweise vom Team Abora Hansgrohe, auch nicht mit wirklich nennenswerten Rückstand. Ne, wenn man sich vorstellt, wer danach noch reingekommen ist, kann man, denke ich mal, auch da zufrieden sein.
Ja, es war ja so an diesem Berg, dass Laurens de Plus von Jumbo Visma ganz lange die Pace gemacht hat und dann ging halt irgendwann die Attacken und dann waren, glaube ich, drei Mann, nämlich Gaudu, Roglic und Dan Martin vorne und dann Buchmann und Valverde sind so ein bisschen nachgezogen, beziehungsweise Buchmann war schnell dabei und ist Dan Martin abgefallen. Ja, und dann habe ich jetzt auch so ein bisschen, ja, so als Diskussionspunkt mal diese Taktik von Valverde genommen. Auf einer Flachetappe hätte man gesagt, das wäre jetzt alles gelutscht gewesen, weil ja, da hat sich davon Dan Martin wieder reinschleppen lassen und dann so intervallmäßig ist er dann nach vorne gesprungen und hat dann im Sprint gewonnen.
Naja, also als Weltmeister? Ja, kann man vielleicht so sagen, aber mein Gott, also es war jetzt wirklich eine astreine Bergankunft, also ne, die letzten, ich sag mal, 5-6 Kilometer müssen das ungefähr gewesen sein. Ja, Mai. Also, er war der Schnellste am Berg. Muss man einfach so attestieren.
Ja, ob schon natürlich da bei dem Windeinfall auch der Wind noch eine ziemlich große Rolle, der Windschatten eine große Rolle gespielt hat und ja, kann man sich dann schon fragen, wenn Valverde da irgendwie fast einen Kilometer sich von Dan Martin den Berg hochschleppen lässt und dann nach vorne springt, ja, ob das mit Führungsarbeit genauso ausgegangen wäre. Aber er hat ja, glaube ich, im letzten Jahr schon dieselbe Bergankunft auch gewonnen. Also von daher wusste er, wie es geht.
Ja, und zum Zweiten muss man ja auch sagen, es gehört ja zu demjenigen, der sich schleppen lässt, doch immer einer dazu, der sich schleppt. Ne? Also, nee, nicht der sich schleppt. Ja, der sich den Berg hochschleppt und jemand anderen noch im Schlepptau hat, um genug zu schleppen. Also es ist, ich finde, man kann ja nicht immer nur demjenigen den Vorwurf machen, der hinten lutscht, sondern man muss aber sagen, der Martin, dann musst du einfach wegfahren. Oder einfach es dran geben und sagen, ey, pass mal auf, Valverde, ich zieh dich hier nicht hoch. Ich habe auch nichts, ich habe jetzt auch nicht so viel zu verlieren. Ne? Gibt's ja auch die Möglichkeit. Ne?
Ja, strategisch kann man sagen, alles richtig gemacht. Also es ist ja jetzt auch nicht zu vergleichen gewesen. Also beispielsweise mit der einen Etappe, die ich dann als klassisches Beispiel anführe, Paris-Nizza im letzten Jahr, wenn du dich erinnerst, wo Nils Pollitt über Kilometer auf einer Flachetappe Jérôme Cousin mitgeschleppt hat und der ihn einfach absprintet zum Schluss.
Wo Nils Pollitt will, also da hat man, das ist nochmal eine Nummer härter, finde ich. Und ich finde auch noch, im Flachen, das klingt blöd, das gehört sich weniger im Flachen als am Berg, ne? Aber nichtsdestotrotz, das ist nochmal eine andere Nummer. Also, und das war richtig assi. Damals, das war assi. Ja, vielleicht gehen wir noch so durch den Rest vom Fest der Rundfahrt. so ein bisschen im Schnelldurchgang, würde ich sagen, durch. Ne? Also nächster Tag leicht profiliert am Ende, nur nicht ganz leicht. Also schon ein paar Höhenmeter noch drin gewesen am 27. Februar. Caleb Ewell von Team Lotto Soudal.
Ja, hätte eigentlich niemand gedacht, dass er diese Ankunft am Hatterdamm gewinnt, weil die sprinten am Ende immer so einen Staudamm hoch. Und da hätte man jetzt eher einen Valverde vorne erwartet.
Ja, ich dachte auch, als ich das Ergebnis gelesen habe, Caleb Ewell, dass er dafür stark genug, also ne, am Berg so da stark genug war, um die richtigen Bergfahrer. Ne? Also da sind ja jetzt nicht nur, ne, also da könnte man jetzt auch zum Beispiel so ein, wen haben wir denn hier noch? Thomas Kreuziger, wen haben wir denn? Roman Kreuziger, Toni Gallepin, den Martin, also das waren ja einige Bergfahrer damit dabei. Und Caleb Ewell würde ich jetzt nicht unbedingt so als den Prädestinierten da gesehen.
Ja, aber die Ankunft hat, glaube ich, auch schon mal John Degenkolb gewonnen, von daher ist es dann doch noch für den einen oder anderen Sprinter gemacht.
Ach, war das diese in der Kurve, wo es so in der Kurve hochgeht?
Genau.
Ah, siehst du, mit solchen Bildern kannst du mich catchen, das weiß ich dann noch. Ja, stimmt, aber da, auch trotzdem, ne, Caleb Ewell in meinem Kopf ist das eher, die Ankunft, wenn ich die jetzt noch so vor Augen gehabt hätte, hätte ich eher so einen Sagan Degenkolb, aber immer noch zu schwer für Ewell. Und ja, Primož Roglič da immer noch auf Platz 3 bei der Etappe und hat das, kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, das Leader-Trikot dann die ganze Etappe, die ganze Rundfahrt nicht mehr abgegeben. Nächster Tag, Sprint, also, ach, Kittel können wir ja auch mal wieder erwähnen, ne? War auch mit dabei, Ella Viviani vor Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Sam Bennett, auch erfreulich auf 6 Bauhaus, also Max Walscheid 10, auch ein paar gute Leute mit da vorne gewesen. Aber
ja,
gute Leute
klar,
vorne. Also
von den Sprintern war das Who is Who im Prinzip dabei und was mich dann da so ein bisschen erstaunt hat, dass das so gut bei diesem UAE-Zug funktioniert hat, dass Christoph für Gaviria die Sprints angefahren hat, weil ich hätte jetzt, ne, wenn ich jetzt Alexander Christoph wäre, dann würde ich mich vielleicht auch schwer tun, als Top-Sprinter dann plötzlich sich in den Diensten des anderen Sprinters zu stellen.
Ich sag ja, der Christoph ist ein ganz netter Kerl und er hat damit gar keine Probleme. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Ob das jetzt stimmt, Meinung muss ja nicht immer sein. Aber du hast mich gerade unterbrochen auf irgendwas. Nee, nicht unterbrochen, aber ich hast meinen Gedanken ist jetzt weg. Ach so, hast du den, komplett anderes Thema, aber hast du den Brief von Marcel Kittel gelesen jetzt zu dieser ganzen Doping-Geschichte?
Ja, also, können wir später noch zukommen.
Okay, gut. Springen wir jetzt einfach drüber. Ja, dann einfach langer Anlauf und dann eine Bergankunft. Und an dem Tag waren dann wirklich die Bergfahrer, die richtigen Bergfahrer vorne. Und da hat Roglič dann auch, würde ich sagen, an dem Tag so hundertprozentig den Sack zugemacht.
Ja, hätte man jetzt eigentlich gedacht, dass aus dieser Gruppe heraus, die da oben ankam, dieser neuen Mann, er Valverde der Sprintstärkste ist, aber der hatte an dem Tag nicht die Power, um zu gewinnen und dann hat Roglič das gewonnen.
Ja, ist auch so, ich finde mal so Geschichten mit langem Anlaufen, die sind halt sehr kräftezehrend und um den typischen Punch eines Valverdes oder im Kleinen dann auch einem Sagans zu haben, da muss man halt immer noch so ein bisschen was im Köcher haben und ich glaube, dass zumindest bei der Ankunft ihm das alles rausgezogen wurde. Tom Dumoulin auf Platz 2, der Fahrer vom Team Sunweb. Unauffällig, oder? Jetzt bei der ganzen Rundfahrt so, hier mal Zweiter an diesem Tag, ansonsten sich immer mal vorne ein bisschen gezeigt, aber ne.
Da rollt sich jetzt auch ein für die Saison, was ich noch so ein bisschen erstaunlicher finde, oder ja, womit man so ein bisschen rechnen konnte, dass jetzt vielleicht David Godu von Groupama FDJ in dieser Saison endlich den Durchbruch schafft. Was heißt endlich? Ist auch erst 22 Jahre alt, aber war ja im letzten Jahr beispielsweise schon bei Mailand Turin auf Platz 5 gelandet am Ende und gilt als ganz großes französisches Talent. Und da kann man gespannt sein, ob er jetzt auch nicht mal da bei einer Grand Tour schon jetzt vorne mitmischen kann.
Es hat dann insgesamt, das kann man sagen, das Trikot des Jugend, wie sagt man, das Trikot, das weiße Trikot, das Jugendlieder wollte ich schon sagen, das Jugendlied, ne, das weiße Trikot bei der Tour gewonnen, hat auch bei der Tour de la Provence bereits das Trikot gewonnen. Also, ja, große Nummer, der kleine Mann. Letzte Etappe einfach flach, was soll man sagen. Sam Bennett hat diesmal gewonnen vom Team Abrahams-Grohe. Ich habe es jetzt gar nicht mitgekriegt, aber diese Tage nochmal woanders gewonnen auch. Es scheint auch gut in Form zu sein, der gute Sam.
Ja, klar. Also, wenn du da Gaviria, Ewan, Christoph, Viviani, Bauhaus, Walscheid,
ja,
McLeay schlägst, dann
kannst du nur gut drauf sein.
Kannst du sagen, du hast eigentlich das Who is Who der Sprinter geschlagen.
Ja, und zeigt ja auch ein bisschen wieder deine These von der vorvorletzten Sendung. Dieses Jahr gibt es viele, viele, viele potenzielle Sprintsieger oder Siegsprinter, wie man so oder so macht Sinn, die man aufgreifen kann. Das war dann jetzt so, ne? Jetzt sind wir, glaube ich, aktuell, wenn ich das auch richtig sehe. Also im Kalender und bei den Rennen. Und können uns jetzt mal so ein bisschen der Spekuliererei und des Spaßes widmen. Eine Stunde, mein Gott, fast. Ja, diese Rennen freuen wir uns. Hast du den nächsten Punkt sehr, sehr schön genannt. Strade Bianchi, freuen wir uns. Wir freuen uns sehr, sag ich sogar.
Hallo? Ja, also ja, Strade Bianchi ist ja immer mehr im Begriff, den Status eines Monuments zu erlangen, will ich schon fast sagen, weil das ja sehr, sehr schönes Rennen auf diesen weißen Straßen in der Toskana ist.
Ist es dann, also da muss ich jetzt mal kurz intervenieren und wirklich ganz, ganz, ganz vehement dagegen sprechen. Also für mich gibt es Monumente so viele, wie ich Finger an einer Hand habe, und das sind 5. Und da kann keins mehr. Wann ist das, haben wir es nicht, das habe ich auch schon mal gehabt, wann ist denn das letzte Monument dazugekommen? Für mich gibt's Monument ist die 5 und das ist gut. Und das sage ich, obwohl ich das Strade Bianchi sehr, 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 sehr gerne mag. Die Gegend sehr mag, das Rennen toll finde und. Aber nee, Monument, das ist ein so feststehender Begriff für die 5. Da lasse ich nicht einen rütteln. Dann müsstest du eins rausschmeißen. Und welches würdest du rausschmeißen wollen?
Na, das ist so ein bisschen im Begriff, Lüttich-Bastogne-Lüttich den Status abzulaufen.
Findest du?
Ja, können wir jetzt mal gespannt sein. Schauen wir mal, wie das mit dem neuen Parcours in diesem Jahr ist bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Aber hab's ja vorhin schon angesprochen, Bob Jungels im letzten Jahr Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Und es ist eigentlich der blasseste Klassiker gewesen.
Ja, das war, jedes Rennen hat man einen schlechten Tag, sozusagen, ne? Aber nee, also das ist, so eine Tradition kann man nicht einfach so von heute auf morgen ändern. Also, nee. Also Strade Bianchi, es sollte vielleicht so eine, so wie Klassiker und Halbklassiker, so Halbmonumente geben. Ja, warum kann man das nicht analog benutzen? Also finde ich gut. Also für mich ist Strade Bianchi, wir küren ab sofort. Man muss doch auch, wie soll man das sagen, so Begriffe definieren und besetzen und so. Ne? Also wir haben jetzt den Begriff des Halbmonuments kreiert, besetzt und können, da wir das jetzt erfunden haben, können wir auch frei wählen, welche wir nehmen. Also wir nehmen jetzt Strade Bianchi. Was nehmen wir noch? Naja, wir können jetzt jede Saison eins klären, eins dazufügen. Wir fangen jetzt an damit. Also, das Halbmonument Strade Bianchi ist am kommenden Samstag.
Samstag. Genau, ja. Und am Tag danach beginnt dann auch die Fernfahrt Paris-Nizza.
Ja, lass uns doch erstmal gucken, wer Strade Bianchi gewinnt. Also, so deiner Meinung nach.
Naja, da sind ja schon sehr, sehr starke Fahrer am Start, also Thijs Benoot, der Vorjahressieger beispielsweise, der jetzt nach einem Sturz dann doch noch starten kann, oder ja, wenn man auch mal guckt beispielsweise, wen Bora so alles dabei hat, oder ja, also das sind schon ganz, ganz starke Fahrer mit dabei. Also Valverde zum Beispiel lässt es ja jetzt aus, um sich da auf die Flandern-Rundfahrt zu konzentrieren. Ja, aber auch Quickstep natürlich wieder mit einer ganz, ganz starken Truppe. Stieber, Alaphilippe.
Also ich habe jetzt von dir noch nicht so einen richtigen Namen gehört, ne? Also wir müssen uns jetzt hier schon mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen.
Du meinst, wer das gewinnt?
Ich meine, wir haben ja nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen aus unserem Ruf und unserer...
Ich sag Greg van Avermaet.
Greg van Avermaet? Dann sag ich dagegen, ich bleib im gleichen Land. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass er sich schon wirklich sehr gut gezeigt hat, zwar nicht immer gewonnen, aber auf vielen Terrains gut, ich glaube Tim Wellens.
Ja, also auch kein schlechter Tipp mit Sicherheit.
Aber wir werden es sehen. Also ich hoffe, der startet. Ich habe mir die Tage mal die Startliste irgendwo angeguckt. Ich hoffe,
er ist dabei. Also ja? Steht gut. Auf der Startliste.
Alles klar. Also, wer noch mittippen möchte, wird das heute, was haben wir morgen wahrscheinlich veröffentlichen. Vielleicht mag dann jemand noch unter dieser Folge kommentieren oder bei Facebook kommentieren oder uns bei Twitter antworten und sagen, wer gewonnen hat. Thomas sagt Greg van Avermaet, Christian sagt Tim Wellens, das haltet ihr fest, um beim nächsten Mal dann einfach Abbitte leisten zu müssen, wenn ihr deutlich besser getippt habt. Wir sollten das vielleicht mal jedes Mal machen, dass wir so ein Rennen von den vielen tippen, um dann vielleicht auch in so Hörerinteraktion und so, weißt du? Ja, das ist startet am kommenden Samstag. Da werde ich auch, weißt du, ob es übertragen wird auf Eurosport 2 wahrscheinlich, ne?
Ja, klar. Also das Rennen wird ja immer übertragen, aber es hängt natürlich auch von der produzierenden Gesellschaft aus ab, in diesem Fall der RAI. Und ja, die produzieren, glaube ich, ab 14 Uhr Bilder.
Und das Wetter ist, also ich weiß, dass hier in Köln nach dem Karneval
soll, glaube ich, leider relativ gut werden.
Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Nach dem schönen Karneval haben wir hier in Köln noch Pech, dass dann im kommenden Wochenende nicht gut wird. Es wurde sogar die erste, also das habe ich, kann ich mich noch gar nicht mehr dran erinnern, dass die erste RTF, heißt bei uns hier Kölner Saisoneröffnung vom 1.F, nee, wie heißt der, RC Mistral, Köln-Zollstock, braucht ihr euch aber nicht merken, weil dieses Jahr wegen schlechtem Wetter abgesagt wurde. Und deswegen dachte ich jetzt, weil ich habe mir den Wetterbericht von Italien noch nicht angeguckt, deswegen dachte ich, könnte dir jetzt sagen, also hier wird das Wetter ja schlecht, da wird es ja bestimmt auch schlecht, weil du stehst ja darauf, wenn die bei schlechtem Wetter da fahren müssen.
Ja, das gehört halt dazu, zu so einem Rennen.
Ja, sagst du? Ich sag, ich freue mich, wenn denen es auch gut geht, die Trikots schön sauber bleiben und die Fahrräder nicht so dreckig werden und so. Ich weiß. Aber naja. Danach geht es dann direkt weiter mit Paris-Nizza. Das ist das Wochenende drauf, glaube ich.
Nö, das geht ja direkt am 10. dann, also am Sonntag los.
Dann habe ich was in meinem Kalender hier falsch. Aber das soll ja nicht, genau, 10.3. bis, okay, nee, jetzt habe ich es verstanden, weil wir hatten ja besprochen, wann wir wieder aufnehmen können und dann, okay, das Ende von Paris-Nizza. Ja, ist klar. Und zeitgleich dann das italienische Pendant Tirreno Adriatico. Muss ich sagen, habe ich mir die Startlisten noch nicht angeguckt.
Man kann es grob so unterteilen, da Tirreno Adriatico ja in diesem Jahr keine richtige Bergetappe hat, sind die meisten Kletterer jetzt bei Paris-Nizza am Start.
Genau, das ist ja am Ende zumindest mit 3 Etappen, RTP 6, 7 und 8, ja doch 6, 7 und 8, sehr, sehr berglastig wird, während die eine Rundfahrt durch Italien oder durch Fernfahrt. Die Toskana. Bitte?
Die Fernfahrt.
Die Fernfahrt, ja, keine Rundfahrt, Fernfahrt. Da eher flach ist, ja, stimmt auch, wenn man das sich jetzt so anguckt, in der Tat. Ja, ich glaube, da jetzt Favoriten noch auszugreifen, das wäre schon ein bisschen schwerer als bei Strade Bianchi. Das sind also so, ich sage jetzt mal grob bis zur kommenden Sendung, so die Rennen, die wir dann im Auge behalten werden und beim nächsten Mal mit Sicherheit besprechen werden, diese drei. Haben wir noch sonstige Meldungen? Einmal zum Beispiel die Deutschlandtour haben wir auf der Liste. Was gibt es denn dort zu vermelden? Außer, ich glaube, die Strecke wurde doch mal ein bisschen was bekannt gegeben.
Ja, also im letzten Mal hatten wir ja schon gesagt, dass oder wurde bekannt gegeben, dass das Ziel in Erfurt ist. Erfurt spielt sich ja momentan sehr viel ab, aber der Start ist jetzt auch bekannt, nämlich der wird in der niedersächsischen Landeshauptstadt sein, nämlich in Hannover.
Ich wollte gerade sagen, eine der wenigen Landeshauptstädte, die ich wirklich neben München und Köln kenne, Düsseldorf, Entschuldigung. Die ich kenne, Hannover, ja, Bremen, Hamburg, Berlin kenne ich noch, Stadt auf meinem Haupt. Aber von Hannover nach Göttingen, das ist dann ja immer noch.
Ja, das wird gemutmaßt jetzt, dass man dann sozusagen über Göttingen fahren könnte, weil man ja in Erfurt ankommen muss. Und das wäre dann natürlich eine, na, so mittelgebirgslastige Route, was im Prinzip ich sehr gut finden würde, wenn man da beispielsweise auch mal durch den Harz fahren würde.
Ja, bekannt gegeben wird das wie so viele Sachen am 1. April. Hoffen wir mal, dass sie sich da mit dem Humor in Grenzen halten. Sind wir gespannt. Also es klingt alles ganz nett und machbar und ich habe ja damals, als die Premiere war, gesagt, lass uns mal jetzt wohlwollend drauf gucken und vielleicht dann noch die ersten 3-4 Jahre. Man sollte da nicht die erste Tour, sondern lieber die zweite, dritte, vierte richtig bewerten. Und wenn die jetzt mit so einem, mit so einem Streckenprofil und so einer, dieser Art und Weise da anfangen, kann der Sache nur gut tun.
Ja, definitiv. Also sollte natürlich jetzt nicht zu einseitig sein, also dass man nur Sprintetappen hat oder nur Bergetappen, aber ja, halt ein Mix aus allem, das macht das Ganze aus. Also ich überlege gerade, wo man da jetzt so lang fahren könnte, beispielsweise da Richtung Süden, Richtung oder Südosten, Richtung Erfurt. Da gibt es da schon die ein oder andere Schweinerei, die man sich einfallen lassen könnte.
Ja, ich wurde letztens auch, ich habe ja meistens mal, du hast mal so oft von der, hattest du den Begriff davon, ich weiß nicht, der Schattenreaktion der Hörer. Ich bekomme ab ja letztens von einem Arbeitskollegen auch, dass die sind ja diejenigen, die das hören, zum Glück sind es nicht so viele, habe ich da auch verbal Prügel bezogen wegen irgendeiner geografischen Aussage, die ich gesagt habe. Da habe ich mich mächtig blamiert, glaube ich. Aber wenn wir jetzt von Hannover Richtung Erfurt gehen, da könnte man auch so einen Schlenker durch Tschechien vielleicht noch da einbauen und so weiter. Also ich sehe da ordentlich Potenzial für Schweinereien, wie du es so sagst.
Ja, also beispielsweise gibt es ja so ein, also man war, glaube ich, 2006 das letzte Mal da in dieser Gegend im Harz beispielsweise, ist man diese Hahnklee-Boxwiese beispielsweise gefahren. Also da gibt es schon viele Anstiege.
Wer erinnert sich nicht an die Hahnklee-Boxwiese? Natürlich. Bei Wiese denke ich an Heidi. Viele schöne Sachen. Also 1. April, könnt ihr euch in den Kalender machen oder
Und man kann, glaube ich, auch noch, also die Route wird ja am 1. April präsentiert, glaube ich. Wie du gesagt hast. Und weiß gar nicht, ob man jetzt noch Streckenvorschläge einschicken kann.
Also ich mit meinem geografischen Geschick würde wahrscheinlich, es würde dazu führen, dass die Fahrer nirgendwo irgendwann mal ankommen, deswegen lasse ich es lieber, aber in der Hörerschaft wird es vielleicht den anderen geben. Also warum nicht, ne? Also wenn er einen Hügel vor der Tür hat, soll er sich da mal melden. Ich fände ja auch schön, so ich glaube die Gegend um Halle, Leipzig, da kann man auch noch ein paar Sachen einbauen. Und es gibt ja auch noch die schöne Veranstaltung von einem unserer Hörer, Erfurt erfahren, wo es auch durch die Gegend geht, vielleicht sollte man den einfach mal anrufen und sich fragen und die fragen, was man da noch alles machen kann. Also, ja, ich bin gespannt. Ich lasse das jetzt mal alles ein bisschen ruhen bis zum 1. April und dann packen wir die Kiste nochmal aus und dann gucken wir mal, was sich da so präsentiert. Die Tour de France möchte sich auch präsentieren und das wie jedes Jahr mit einem grandiosen, wie nennt man das nochmal? Grand Départ. Und das soll 2021, also dieses Jahr Brüssel und im Jahre 2021 soll es dann die Tour de France 2021 in Dänemark geben. Warum nicht? Finde ich
das freundliche Volk im Norden. 2020 in Nizza.
Bitte?
2020 zwischendurch noch in Nizza.
Ach, das hatte ich gar nicht am Schirm. Aber gut, dass du es sagst. Habe ich jetzt, also Nizza habe ich jetzt weniger eine Meinung zu als, also schöne Stadt, habe ich schon mal ein gutes Steak gegessen, in Dänemark bisher nicht, jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnere, aber frage ich mich, Dänemark, wenn man von Dänemark nach Frankreich will, da könnte man doch die südlichen Nachbarn der Dänen kurz besuchen fahren, oder?
Könnte man machen, ist aber jetzt glaube ich in dem Falle nicht so geplant.
Warum? Was spricht denn dagegen?
Ja, es wäre dann doch, glaube ich, distanztechnisch ein bisschen zu weit. Also ich glaube, dass man dann vielleicht ähnlich wie beim Giro im letzten Jahr am Freitag startet, bis Sonntag fährt und dann einen Ruhetag einlegt und dann umsetzt
mit dem TGV. Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so laufen wird. Schade, schade, schade. Aber naja, also es freut mich für die Dänen. Dänemark ist eine sehr schöne, sehr fahrradfreundliche Stadt.
Obschon man natürlich dann sagen muss, dass man riskiert, dass dieses Rennen im Prinzip schon auf den ersten paar Etappen entschieden wird durch eine Windkante.
Ja, aber ob du die Windkante jetzt in Belgien hast oder in Dänemark, das macht jetzt auch keinen
Sinn. Ja, aber ne? Das ist noch viel exponierter da.
Ja,
aber so wie es jetzt verstanden hat, geht es da direkt am Meer entlang.
Aber das hatten wir in den Niederlanden doch auch. Also du kannst ja jetzt nicht jede Rundfahrt deswegen nur noch im Landesinnere.
Ja, aber da wurde ja beispielsweise die Tour de France 2015 wurde ja auf dieser Windkante nach Neltje Jans entschieden, als Quintana die Minute verloren hat.
Ja, muss Quintana vorne fahren, dann muss er aufmerksam sein. Es ist nicht immer nur bergauf, bergab. Also, nee, ich finde das gut. Es wird doch immer gesagt, ne? Also eins deiner Argumente auch ist immer, bergab fahren muss man auch können. Und ich sage, Windkante muss man auch machen.
Ja.
Also es gehört auch, es ist eine Disziplin des Radsports. Und wenn du eine Tour gewinnen willst, dann gehört das auch mit dazu. Würde ich einfach mal ganz, ganz frech behaupten. Also insofern alles gut. Und gönn den Hotdog-Essenden denen doch mal was.
Und wir hatten ja auch, glaube ich, wann war das? 2012 hatten wir doch schon den Giro-Start in Dänemark auch. In Herning, glaube ich.
Boah, das erinnere ich nicht mehr. 2012, da habe ich geheiratet im Jahr, da hatte ich andere Dinge zu tun. Also jetzt Planung und so. Ne? Also, aber stimmt, sind die nicht über so eine Brücke gefahren da auch? Ich habe nur noch so ein Bild vor Augen. Aber
genau, also 2012 Etappe 1, Herning und, oder es gab einen Prolog und dann gab es zwei Etappen noch da in der Gegend, Herning und Horsens.
Ja, ich denke mal, das wird dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Vorbild der Geschichte sein, ne, aber so in der Art wird es dann wahrscheinlich auch ablaufen. Schön. 2021 Dänemark. Ich freue mich für euch. Wenn es sonst keiner tut, ich mache es auf jeden Fall. Und wenn wir uns gerade schon mal in guter Stimmung und beim Freuen befinden, dann machen wir noch mit den schönen sonstigen News weiter, die sich so angesammelt haben und die wir jetzt einfach mal in einem oberen, unter dem Oberbegriff subsumieren. Ja, und da hast du in erster Linie Sachen rausgefunden, beziehungsweise aufgetan, gesammelt, Meldungen und da sind ein paar Sachen bei, wo ich mir denke, ja, kann klappen, och, wie doof und was für ein Dreck. Italienische Fans haben sich ernsthaft in den Kopf gesetzt oder haben darüber nachgedacht, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, ein italienisches Radsportteam mal das Geld einfach so auf diese Art und Weise einzusammeln.
Na, also die Gazzetta dello Sport beziehungsweise Valerio De Moli, einer der, wie soll man sagen, Think Tanks des Landes, hat diese Idee ins Spiel gebracht. Genau gesagt, es gibt 5,5 Millionen Radsportbegeisterte Fans in Italien. Wenn jeder 10 Euro gibt, hat man ein Budget von 50 Millionen.
Also das ist so einleuchtend und so einfach, dass ich mir denke, das kann nicht klappen. Obwohl, wenn man es jetzt mal blöd sagt, ne, also dieser Podcast hier, den wir hier machen, der wird ja auch von Hörern finanziert. Ne, also ihr finanziert, was wir hier tun, also nicht, dass wir jetzt Geld dafür kriegen, aber alle Kosten, die entstehen, werden von Hörern finanziert. Und warum soll das bei einem Radsportteam im Großen auch nicht funktionieren? Dann habe ich aber weiter darüber nachgedacht und der zweite Punkt ist einfach, für die Fahrer muss, also weißt du musst einfach mal das Geld einsammeln. Ja? Und hast dann Budget für eine Saison. Bloß wird der welche Planungssicherheit steckt für einen Fahrer dahinter, ne? Oder hast du da nur eine Gruppe von Hasardeuren, die sagen, ich mache jetzt einen Einjahresvertrag, greift das Geld ab und dann ist es gut.
Naja, weil, du kannst ja auch sagen, nicht jeder gibt 10 Euro, sondern 30 Euro, dann hast du schon das Budget für 3 Jahre.
Würdest du 30 Euro für ein deutsches Radsportteam bezahlen?
Na klar. Also als Radsportfan schon, logisch.
Ich auch, aber wie viele andere würden das auch machen? Und ist das jetzt irgendwie bei so diversen...
Ja, das ist halt die Frage, ob man damit dann alle erreichen kann. Aber da würden ja mit Sicherheit nicht nur italienische Radsportfans Geld geben, sondern auch ausländische.
Was? Den Italienern da Geld geben, dass die uns noch die uns noch die Siege wegschnappen? Der Italiener. Der Italiener schnappt uns die Siege weg. Nee, ich finde die, also je länger ich drüber nachdenke, umso cooler finde ich die Idee eigentlich. Ich weiß nur nicht, ob das funktioniert. Und wie das jetzt rechtlich funktioniert, ne? Soll man jetzt sagen, alles klar, wir starten jetzt im März, damit wir jetzt bis zum August, wenn die Verträge auslaufen von den Fahrern, uns die einkaufen können. Und wenn wir bis dahin die Summe von, 40, sagen wir mal, wollen wir mal bei 30 Millionen irgendwie bleiben, wenn wir bis dahin 30 Millionen haben, wird das Projekt gestartet. Wenn nicht, dann geht es komplett zurück und alle kriegen ihr Geld zurück oder wie, ne, über das, ich meine, andererseits, wenn man
sich
über
das müsste das dann halt Prozedere einfach auf so einem zentralen Konto sammeln und dann würde man halt versuchen, das umzusetzen, die Fahrer an Land zu ziehen, den technischen Stab, den medizinischen Stab und was alles dazugehört und wenn das halt nicht funktioniert, dann kriegt halt jeder sein Geld zurück.
Hey, wo sind die 30 Millionen? Hey, Luigi ist weg. Hä? Nee, ja, das wäre so toll, wenn das funktionieren würde. Hast du da noch mehr gelesen, irgendwie, ob das, wie konkret solche Pläne werden?
Na, es ist jetzt einfach ein Vorschlag, also eine Idee, weil die halt sehr, sehr händeringend nach Sponsoren zum einen suchen und zum anderen unbedingt wieder ein World Tour Team haben wollen.
Ja, und es ist ja nicht so, dass ich nur 30 Euro pro Privatperson geleistet werden können, ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung,
damit Sicherheit auch
Adriano
Menschen, die gerne mehr geben.
Adriano Celentano, Albano und Romina Power ihre Portemonnaies aufmachen, ist das natürlich auch gern gesehen. Ja, Herr Berlusconi, wo sind Sie, wenn man Sie braucht? Charmante Idee. Also ich werde immer mehr Freund davon. Vielleicht sollten wir ein deutsches Proto-Team übernehmen.
Genau. Wir schreiben dann vornherein fest, dass wir die Teamchefs werden.
Ich möchte ja nicht arbeiten, so viel dafür. Also ich möchte einfach nur, wenn ich möchte, also.
Die Rendite einfahren.
Rendite auf gar keinen Fall. Non-Profit. Ja, also absolut Non-Profit. Ja, ich, in Pressesprecher hätte ich auch schon jemanden im Hinterkopf, hätte ich auch schon einen, ne, den können wir fest anstellen dann. Ich würde mich so ein bisschen als Busfahrer sehen, der ganzen Geschichte. Ja, also schlimmer als irgendwie so ein Ziel, um Ding umzufahren, kann es auch nicht werden. Also da ist auch schon alles passiert. Das stelle ich mir ganz nett vor. Ja, hast irgendwie 9 Wochen im Jahr im Urlaub sozusagen, ne, wenn du ein bisschen Bus fährst. Sowas. Ich würde die Sendung gerne jetzt beenden und das Konzept ausarbeiten und würde gerne jeden aufrufen, auf meinem Bankkonto schon mal vorab was nehmen. Ich bin gespannt. Also klingt immer. Gab es sowas nicht mal beim Fußball? Sogar aus Köln? Vor, ich sag jetzt mal 15, 20 Jahren, dass sich Leute einkaufen konnten in eine Mannschaft und dann auch die Aufstellung mitbestimmen konnten?
Weiß ich nicht, aber ja.
Ich meine, hat sogar Sönke Wortmann drin gehangen oder irgendwie sowas. Also irgendwie, da klingelt so ganz, ganz dunkel bei mir im Kopf. Genaues weiß ich da
ja,
nicht.
Ja, aber wir hatten das Beispiel ja schon, wie es funktionieren kann in der letzten letzten Sendung mit John Degenkolb. Der dieses Paris-Roubaix gerettet hat.
Ach so, ja, du meinst im Prinzip einen Spendenaufruf, der erfolgreich ist.
Ja.
Ja, aber ich glaube, mit diesem Fußballteam, das war sogar noch näher dran. Also das war an der Idee, die jetzt da aus Italien kommt, noch näher dran. Spannend, also bitte versuch das mal in Italien, dann machen wir das in allen Nationen. Also ohne, dass ich jetzt Nationalismus in irgendeiner Form pushen wollen würde, aber finde ich, gefällt mir. Macht weiter, liebe Italiener. Setzt das um. Ich möchte das einfach sehen, dass das funktioniert. Apropos sehen, dass das funktioniert. Wir wollen auch mal sehen, wie das mit dem Schum funktioniert. Der ist irgendwie nicht ganz so, wie soll man sagen? Der ist nicht dabei.
Nicht so fit, wie er schon mal war. Also haben wir im letzten Mal schon gesagt, dass er bei der Kolumbien-Rundfahrt von Gruppetto unterwegs war. Und eigentlich wollte er auch bei der UAE-Tour starten, musste da aber seinen Start absagen, weil er zu müde war.
Ja, da haben wir beim letzten Mal ja schon ein bisschen Witze drüber gemacht, zu müde, über diverse Fahrer. Aber scheint irgendwie, also sagen wir mal so, irgendwie klingt das so, als würde mich das nicht unbedingt wundern, wenn wir da in diesem Jahr irgendwie sowas, irgendwie klingt das für mich so erstaunlich parallel zu, ach, sag doch mal schnell, Cavendish, der hat doch auch so müde und nicht, dass wir noch so ein Drüsenfieber oder so hier erwischen.
Also ja, ich glaube, Chris Froome ist da ein gebrandmarktes Kind mit Barzi. Wie hieß diese Tropenkrankheit, diese Bakterien, die er die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat und dann wundersame Weise irgendwann losgeworden ist?
Ja, das ist aber doch schon lange her. Nee, irgendwie, frag mich nicht warum. Ich habe da, ich habe auch keine Quelle, die mir jetzt das irgendwie sozusagen jetzt gesagt hätte, aber irgendwie, das klingt für mich so. Also ein Froome war doch nie außer Form. Oder hast du dich schon mal erinnert, dass der jetzt mal irgendwie so wirklich schlimm außer Form da irgendwo aufgeschlagen ist?
Nö, Bilharziose ist die Krankheit.
Ja, so.
Oder Parasiten sind das ja.
Ach, das klingt, Parasiten klingt schon viel, viel, viel gemütlicher. Ja, aber irgendwie, das klingt für mich nicht gut. Also,
nee, ansonsten ist er ja bei jedem Rennen, wo er gestartet ist, im Prinzip seit 2013, wo er da seine Dominanz begonnen hat bei der Tour de France, immer schon vorne mitgefahren und jetzt, dass er dann da jetzt nur hinterher fährt und das eine Rennen absagt, ist zum einen vielleicht ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber zum anderen vielleicht auch ein kleiner Fingerzeig, dass es auch für ihn jetzt mal ein bisschen schwieriger wird, sich da in Topform zu bringen.
Ja, und vielleicht man auch mal sagen sollte, ey, pass mal auf, nimm doch mal ein Jahr raus einfach, ne? Der ist ja dann nicht weg vom Fenster und kann dann vielleicht mit einem neuen Team, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen Druck vom Kessel im Intern. Fände ich gar nicht schlecht. Also, dass man sagt, alles klar, jetzt vielleicht zur Tour wird es eh nichts, dann lass uns das frühzeitig so machen und dann gehen wir einfach mal auf die Vuelta. Finde ich gar nicht, finde ich nicht so verkehrt. Aber
ja, also sein nächstes Rennen jetzt im Kalender ist jetzt die Katalonien-Rundfahrt vom 25. bis zum 31.
Ja, da, bis dahin hat er jetzt noch 2 Wochen.
Aber auch erstaunlich, dass er weder Paris-Nizza noch Tirreno-Adriatico bestreitet.
Vielleicht ist er da, vielleicht fühlt er sich einfach noch nicht so auf dem Niveau, dass er da mitfahren kann. Also, ja, ne, und sich mal, eben haben wir gemeint, Bardet und Pinot, ne, gut für den Kopf, da mal gesiegt haben. Vielleicht ist das, sagen die Trainer immer auch, ey, pass mal auf, bevor du jetzt noch eine Rundfahrt hinten im Gruppetto rumfährt und komplett den moralischen kriegt, lass ihn lieber noch ein bisschen trainieren. Kann ich mir gut vorstellen.
Naja, hat man ja früher bei einem großen Tour de France-Favoriten auch immer gesagt, möglichst spät in die Saison einsteigen, weil ansonsten blamierst du dich zu sehr.
Ja, aber naja, was soll's. Lance Armstrong hat trotzdem gewonnen. Den meintest du doch, oder?
Ja.
Warten wir mal ab. Also ich finde es gar nicht so tragisch. Tour wird später entschieden. Kommen wir zu Education First. Oder wie ich es nenne, sehr gerne die bunten Raffa-Trikots auf Rädern. War das nicht die Nummer mit diesem Fahrer, der immer hin und her geschoben wurde, sozusagen? Mit dem Berater?
Okay, das war Sosa.
Okay, der andere.
Der sitzt bei Sky.
Ja, da soll er auch hin. Nee, es geht um Sergio.
Das nächste kolumbianische Top-Talent. Sergio Higuita, auf den wir vorhin schon mal zu sprechen kamen bei der Andalusien-Rundfahrt, wo er ganz, ganz vorne mit den großen Namen schon mitgefahren ist mit 21 Jahren, ist momentan noch bei der Fundación Euskadi unter Vertrag und wechselt dann jetzt aber schon im Mai zu EF Education First. Die haben sich den gesichert und da soll er dann, glaube ich, auch gleich die Kalifornien-Rundfahrt bestreiten.
Entschuldigung, bitte, ich möchte bitte den Pass, von dem er vorgelegt bekommen. Der ist doch nie 21. Der ist doch höchstens, allerhöchstens 12. Die haben die Zahlen vertauscht. Die haben die Zahlen vertauscht. Das ist es. Also wirklich, der sieht sehr, 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 sehr jung aus noch. Ich hoffe, das geht gut. Also der kriegt doch Heimweh nach Kolumbien.
Ja, aber was ist ja immer das Problem? Also klassisch gesagt, also ist ja jetzt kein Radsport-spezifisches Problem beispielsweise, wenn du guckst im Boxen, die Kubaner, die super Amateurboxer gewesen sind und da alles gewonnen und dominiert haben, aber im Profiboxen haben sie sich oft schwer getan, weil sie dann nach Europa kamen und dann eher das gute Essen genossen haben und irgendwann auch Heimweh hatten.
Okay. Wenn du das sagst, wird das so stimmen. Also ich hoffe, der wird hier eine WG mit dem Daniel Felipe Martinez gründen. Der ist ja auch 22 und Kolumbianer. Mal gucken, ob der Pass richtig ist. Und dann sollen sie hier noch Rigoberto Urán mit da reinnehmen als Dienstältester mit 32.
Also, ja, aber es ist spannend. Also bei den Kolumbianern, die sind oft, wir sehen es bei Bernal und Sosa jetzt auch oder bei Quintana, sehr früh sehr gut, also sind da sehr weit und können schon vorne mitfahren. Aber bei Quintana verflacht die Kurve ja jetzt immer so ein bisschen mehr. Und ich glaube, generell gibt es halt schon so eine Aussage, die sich da tätigen lässt, dass es dann doch auf die Anzahl eher Profijahre eher ankommt, als auf das reine Alter. Also ich habe letztens jetzt auch ein Interview gelesen mit Gerald Ziolek, der jetzt, glaube ich, auch erst 33 ist, jetzt aufgehört hat und bei so einem kleineren Kölner Team jetzt Manager ist und der hat halt gesagt, naja, es ist gar nicht so früh, wie ich aufgehört habe, wenn man guckt, dass ich mit 18 schon deutscher Meister geworden bin.
Ja, das stimmt. Es kommt eher so auf Lebenskilometer oder Profijahre sozusagen, was so Geschichten wie Rebellin und, wie heißt er nochmal, der Vuelta-Sieger, Chris Horner, natürlich nochmal ein bisschen verrückter machen. Aber insgesamt
Übrigens auch ein Fahrer, Sergio Higuita aus diesem Manzana Postobon Team. Also dieses kolumbianische Team, das jetzt auch mit Molano beispielsweise wieder ein Talent hervorgebracht hat. Also die haben auch schon seine eigene Talentschmiede. Und Manzana Postobon ist übrigens so ein Erfrischungsgetränk.
Insgesamt Education First eine ziemlich, ich sag mal, zum einen natürlich absolut bunte, aber auch eine sehr junge Truppe, ne? Wenn man sich das mal so vor allem.
Ja.
Ich wüsste mal gerne, ob es irgendwo so eine Statistik gibt, wie alt ein Team so im Schnitt ist. Ne, weil ich sehe da, also ich würde mal behaupten, so 27, 28 wird da so ungefähr der Schnitt liegen. Martin Breschel ist mit 7,34 und Sebastian Langewelt die wirklich Ältesten. Ne? Also ich glaube, der Drittälteste ist der Schnurrbart wie heißt der? Mitchell Docker. Der ist der Älteste. Sehr, sehr junge Truppe. Also gefällt mir gut. Also bin gespannt. Ich hoffe nur, dass das für den 12-Jährigen sehr gut geht.
Na, immerhin die Trikotfarbe kennt er schon.
Die Trikotfarbe, in der Tat. Also vielleicht hat er auch nur gesagt, ich gehe dahin, weil dann bleiben die Trikots gleich. Da brauche ich nicht ein neues Farbwaschmittel kaufen. Also insofern brauchen wir nicht so sich umdenken. Apropos Umdenken. Bei manchen tritt kein Umdenken in Bezug auf einen anderen Punkt ab. Und das ist jetzt ja sozusagen der Downer der Sendung, damit wir aber danach uns noch mal ein bisschen fröhlich stimmen können. Zusammengefasst, es gibt in Erfurt doch noch ein Dopingzentrum. Es war jetzt die Aktion, wie hieß es? Ja, haben wir auch den falschen.
Adalas.
Wie hieß sie?
Operation Adalas.
Adalas, genau. Operation Adalas. Die ganz kurze Zusammenfassung ist wahrscheinlich, korrigiere mich an den Punkten, an denen ich falsch liege, wie auch schon vor längerer Zeit in Norditalien, war es so, dass mehrere, also dass nicht nur Radsportprofis, sondern Profis insgesamt aus verschiedenen Sportarten, es geht da auch um, wie heißen sie hier, Langläufer und so, auffällig geworden sind und dann sind einige Fahrer auch nach vorne geprescht und haben ihre paar schlaflosen Nächte beendet.
Naja, also ausgelöst wurde diese ganze Ermittlungsaktion, die von den österreichischen und von den deutschen Behörden ausgeführt wurde, durch Johannes Dürr, einen ehemaligen Langläufer ist er, glaube ich, gewesen, der mehr oder weniger ja, über seine Praktiken erzählt hat und daraufhin haben dann Ermittlungen begonnen und bei der nordischen Ski-WM in Innsbruck wurde dann zugeschlagen und
darf ich eine Sache fragen? Wann war die? Also ich habe im nordischen Sport nichts am Hut, also gar nichts. War das jetzt vor kurzem?
Die nordische Ski-WM, ja? Die war jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen.
Ah, okay, gut. Und da wurde dann zugeschlagen, das habe ich gar nicht mitbekommen so richtig.
Genau, und zeitgleich aber auch dann in Erfurt, wo man dann unter anderem nicht in der Praxis von Marc Schmidt, sondern in einer privaten Garage einen Kühlschrank mit rund 40 Blutbeuteln gefunden hat.
Wenn ich jemandem vertraue, dann jemandem, der in seiner privaten Garage einen Kühlschrank stehen hat, ja, da ist die Kühlkette immer gewährleistet, da braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. Also das wäre sowas, wo ich mein Leben wirklich 1A zu 100% anvertrauen würde. Da würde ich mir gar keine Sorgen machen.
Ja, aber das Skurrile daran ist ja im Prinzip, dass er dieses ganze Doping-Gesteck, also sprich auch diese Zentrifugiermaschine von Stefan Macina gekauft hat, wahrscheinlich auch diesen Kühlschrank und Stefan Macina war ja damals der Manager von Bernhard Kohl.
Ja. Was der, also das war ja die Geschichte damals in Österreich, die worüber, ich glaube 2006 kann das sein, Schumacher und Kohl gestolpert sind.
2008.
Ich wusste eine gerade Zahl noch. Und wie perfide ist, sich das alte Dopingbesteck von jemandem, der sagt, ich höre auf mit dem Scheiß, zu kaufen secondhand und dann zu sagen, ah komm, hier pack mal alles auf den LKW, fahren wir nach Erfurt, bauen wir da wieder auf, machen wir weiter. Also das ja, ist halt abgezockt bis zum geht nicht mehr oder ne, also so komplett skrupelfrei.
Ja, und im Radsport ist ja dieser Marc Schmidt schon eine bekannte Person. Der war früher unter anderem Teamarzt beim Team Gerolsteiner und dann später bei Milram ist er dann aber irgendwann, wurden seine Dienste nicht mehr, waren die nicht mehr gerne gesehen, da ist er dann abgelöst worden. Aber bei Gerolsteiner war er unter anderem mit einem gewissen Ernst Jakob für die Medizin der Mannschaft verantwortlich und dieser Ernst Jakob war jahrelang ein Schüler von Josef Keul und Josef Keul, ja, der hat an der berüchtigten Universitätsklinik in Freiburg gearbeitet. Also so hängt dieses alles in einem Netz zusammen.
Mann, Mann, Mann.
Also. Aber es war bezeichnend, also ja, also dass schon damals Bernhard Kohl auf diesen Mann aufmerksam gemacht hat, aber ja, man hatte damals noch keine, wie soll man sagen, rechtliche Handhabe dagegen, um dagegen vorzugehen. Mhm. Ja, aber jetzt ist es ja so, dass die Gesetze da recht streng sind auch und man jetzt auch die Möglichkeit hat, im Gegensatz zu der Operation Puerto 2006, die Identität dieser Blutbeutel recht mühelos festzustellen, was dann jetzt auch die Ermittler in den kommenden Tagen und Wochen tun werden.
Glaubst du da, also Gerüchteküche und glaubst du, da erwartet uns, wir werden noch unschöne Dinge in den kommenden Wochen hören oder bleibt es jetzt bei, also andere Sportarten sind mir egal. Ne? Also wenn die jetzt da meinetwegen die Blutprobe von Mats Hummels finden oder später, ich weiß gar nicht, wie ich auf den komme, aber ne, wenn ihr jetzt irgendwie Manuel Neuer oder weiß der Geier wen, ne? Also irgendjemand, ist mir vollkommen egal, aber meinst du, also wäre es jetzt eine große Überraschung, wenn da noch Radsportler dabei sein werden? Also ich meine, Stefan Denifil und Georg Breitler sind jetzt nach vorne geprescht. Jeder, der jetzt nicht nach vorne
prescht. Beispielsweise Georg Breitler das haben jetzt ja auch die Ermittler bestätigt, war ja nicht, also war durch diese Ermittlungen noch nicht bekannt geworden. Also sozusagen daran sieht man halt auch, dass da vieles im Verborgenen noch ist und er hat sich jetzt halt freiwillig sozusagen da gestellt, aber es war ja noch gar nicht bekannt oder die Ermittler waren ja noch gar nicht auf ihn gestoßen und von daher glaube ich, dass das noch sehr weit in sehr, sehr große Kreise ziehen wird und der Georg Breitler hat ja auch gesagt, er kennt zwar keine Namen, aber er glaubt, dass es noch ein internationales Erdbeben geben wird.
Wow. Schön. Freuen wir uns. Nee, also.
Ja, und aber ich finde so, man sollte jetzt in dieser Sache aber auch wieder, so schwer es auch fällt, vielleicht etwas Positives daran sehen und das Ganze nicht nur schwarz-weiß sehen, weil ich habe jetzt auch noch den Artikel, werden wir auch noch verlinken, eine kleine Leseempfehlung hinzugefügt von den Kollegen von radsportnews.com, die da dieses Ganze mal zusammengefasst haben, warum das eigentlich nicht so nachweisbar war, wo man eigentlich gesagt hat, der Blutpass wäre jetzt das Mittel der Wahl, um sozusagen solche Transfusionen nachzuweisen. Aber der schränkt es zumindest ein, soll man mal so sagen, es hat sich vieles dadurch verbessert. Es gibt natürlich immer noch Lücken und die Lücke, die sich jetzt wohl dieser Marc Schmidt zunutze gemacht hat mit den Sportlern, ist halt jene, dass man nur eine gewisse Menge an Blut kurz vor dem Wettkampf injiziert und dann auch wieder was abnimmt, so dass es halt in diesem Blutprofil nicht auffällt. Aber es finden natürlich unmittelbar vor dem Wettkampf finden keine Blutentnahmen, keine Blutkontrollen statt, sodass es da ein kurzes Zeitfenster gibt, wo du ein Schlupfloch hast, um das sozusagen durchzuführen. Und wenn du es wieder ausgleichst, fällt es halt im Blutpass nicht auf. Und man hat es immer jetzt dadurch noch begründet, dass man natürlich in unmittelbarer Vorbereitung auf den Wettkampf den Sportler da nicht unnötigem Stress aussetzen will, indem man ihm da noch Blut entnimmt.
Ja, also ich glaube auch, es war da immer, also das Rennen zwischen den Dopingkontrolleuren und den Dopern war immer schon ein Katzen, nee, nicht Katz und Maus, hier Hass und Igel rennen, ne? Also der Igel war schon immer da. Und so war es immer und wird es auch immer bleiben, befürchte ich. Ich sehe das ein bisschen
ja,
so.
Ja, das ist.
Ich sehe das so ein bisschen wie ein Fahrradschloss. Ne? Also du kriegst, wenn du es willst, kriegst du jedes Fahrradschloss geknackt. Irgendwann. Mit welchen Mitteln auch immer. Ja. Und wenn hinterher das Fahrrad auch mal kaputt ist. Aber du versuchst es dem Dieb immer schwerer zu machen als möglich. Und ich glaube, so muss man das mit Doping auch sehen. Man muss einfach den Dopern und beziehungsweise den Ärzten es auch dann so schwer, wie es irgendwie möglich geht, machen. Ja. Und man muss, glaube ich, einfach mit sich nicht der Illusion hingeben, dass man immer alle dopingfrei kriegen wird, aber einfach so viele wie möglich und es so schwer wie möglich und auch so teuer wie möglich und so aufwendig wie möglich machen. Das kann ja nur der Weg sein, oder finde ich zumindest.
Ja, also genauso sehe ich das auch, aber ich finde, es hat sich schon vieles zum Guten gewandelt und wenn man jetzt mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest bei vielen Sportlern, die halt auch sagen, ja, oftmals hat es halt auch nicht so den super Effekt gehabt bei sich. Also von daher bin ich da auch nicht der Meinung von manchen, die sagen, Spitzensport ist ohne Bluttransfusionen nicht möglich. Also ja, da hat sich, denke ich, schon vieles gewandelt im Vergleich von vor 10, 15 Jahren vielleicht. Bin aber auch der Meinung, man sieht halt, dass dieses ganze Sportkontrollsystem nur in wenigen Fällen überhaupt greift, dass diese Tests oder, na, diese Tests werden ja auch unterschiedlich in unterschiedlichen Sportarten angewendet, weitestgehend oftmals wirkungslos sind. Also, ne, wenn man sagt, man ist immer negativ getestet worden, ist es noch lange kein Persilschein. Und ich finde auch, ja, da müssen halt, wie es jetzt wieder gezeigt wurde, viel mehr noch externe Staatsanwälte ran.
Ja, man muss das vielleicht, also man muss das auch mal aus der eigenen Hand rausgeben, damit man von außen drauf gucken kann. Aber wie du sagst, also ich würde das auch jetzt, ich sehe das ja durchaus nicht nur negativ, im Gegenteil. Also der eine Punkt, es wird den Leuten immer schwerer gemacht und der andere Punkt ist, dass vielleicht auch es so ist, dass der Aufwand nicht mehr zu einem, da muss ich eben dran denken, wie du es genau beschrieben hast nochmal, ne? Also, dass man kurz vor dem Start eine kleine Menge injiziert. Ich wüsste mal, und das wird mir keiner beantworten können, aber wie viel das dann prozentual überhaupt noch ausmacht. Und muss ich mir als Sportler auch überlegen, ne, das war eben so ein bisschen flapsig dahergesagt, aber der Kühlschrank, der da in der Garage von irgendjemandem steht, würde ich für diesen, also ist dieser marginale Vorteil so groß, dass ich dafür das Risiko eingehe.
So generell hat sich ja in den letzten 10 Jahren auch extrem viel in Sachen Trainingswissenschaft und alternative Vorbereitungsmethoden viel getan. Und ich glaube, da ist es auch so ein bisschen so geworden, dass diese, sag ich jetzt mal, legalen Methoden eine viel bessere Alternative bieten, gegenüber dem zu etwas Illegalem zu greifen. Und vielleicht noch 2 Gedanken dazu. Der Stefan Macina, also dieser Manager, der hat auch ein Interview gegeben und hat auch gesagt, eigentlich müsste man die Trainer noch viel mehr in die Verantwortung nehmen, weil ein Trainer muss eigentlich merken, wenn sein Athlet plötzlich solche Leistungszuwächse hat. Wenn er es nicht merkt, verschließt er entweder die Augen oder ist ein ganz schlechter Trainer.
Mhm.
Und da ist es ja auch so, dass dieser Marc Schmidt sozusagen eine blütensaubere Seite hatte, wo er ein sauberes Geschäft hatte. Er hat nämlich junge Athleten in Thüringen untersucht, also auf ihre ganz normalen sportmedizinische Tauglichkeit.
Mhm.
Und auf der anderen Seite hat er halt dieses Geschäft betrieben. Und da muss man halt noch viel mehr die Trainer in die Pflicht nehmen, die halt bei verdächtigen Leistungen halt Alarm schlagen müssen.
Ja, andererseits, ne, wenn du überlegst, dass du als Trainer jetzt im Verband vielleicht auch davon abhängig bist, dass deine Fahrer Leistungen erbringen, damit du die Förderung bekommst und damit da beißt sich die Schwanz ein bisschen in die Maus, die Katze. Weil alle deine Fahrer
kann. Ja,
ist dein Job gefährdet. Ne?
Ja, na klar, logisch. Also das ist so ein bisschen, wie du sagst, die Katze beißt sich da in den Schwanz.
Ja.
Noch eine Sache, also Stefan Denefüll, ich glaube, der war es, war ja eigentlich vor der Saison, hatte er bei CCC wieder Unterschlupf gefunden, dann wurde aber sein Vertrag aufgelöst aus privaten Gründen, wie es dann hieß. Und da kann man jetzt auch wieder, gibt es jetzt auch wieder die wildesten Spekulationen und ja, kann natürlich gut sein und sowas, würde ich auch die Teams in die Verantwortung nehmen, dass ich mir halt vorher genau die Werte des Fahrers auch angucke und vielleicht dann sage, wenn mir da irgendwie was komisch vorkommt, gut, den verpflichten wir dann doch lieber nicht.
Ja, und man könnte es auch hart sein, ich weiß nicht, ob es das Sinn macht, aber einfach sagen, pass mal auf, nicht hier private Gründe oder so, wir finden die Daten des Fahrers auffällig und deswegen möchten wir uns davon distanzieren und möchten den Fahrer nicht verpflichten. Vielleicht kann man das auch machen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist im Sinne von, ob man sich da als Team irgendwie dann disqualifiziert oder ob man eventuelle Geldgeber verschreckt oder was auch immer. Ne? Ich würde das im Grunde genommen positiv eher sehen. Aber habe ich mir auch noch nicht genug Gedanken drüber gemacht. Gedanken gemacht hat sich Marcel Kittel. Hab diesen offenen Brief, den er geschrieben hat oder zumindest der unter seinem Namen veröffentlicht wurde, sagen wir es mal so, gelesen. Und wenn er mich auch nicht mehr mit Leistungen überzeugt, ne, aber ich fand das jetzt alles eigentlich wenig kritikwürdig und das fand ich ganz gut. Und ich nehme ihm auch diese Empörung und diese Haltung dagegenüber, nehme ich ihm. Also wirkt auf mich sehr authentisch und klar. Hat er mal wieder bei mir sich ein kleines Sympathiepünktchen, halbes Sympathiepünktchen erarbeitet.
Aber das klar, also generell finde ich das auch sehr gut, was er da veröffentlicht hat. Ein sehr klares Statement auch. Aber auf der anderen Seite erwähnt er ja in keiner Silbe, dass er beispielsweise in einem Team fährt, was von Acevedo geleitet wird und was so manche dunkle Vergangenheit hat.
Klar. Er beißt ja nicht die Hand ab, die ihn füttert. Ne? Also das steckt ja auch irgendwo.
Tut halt auch nur das, was ihm gut tut.
Ja, andererseits, ein Kittel jetzt noch, kann ich nachvollziehen, ne? Dass er jetzt vielleicht auf dem einen Auge blind ist. Als noch Fahrer man würde sich wünschen, er würde sich da weiter aus dem Fenster lehnen, aber in dem Fall kann ich es menschlich und unter beruflichen Aspekten absolut total nachvollziehen. Insofern, klar, ne, also geht halt nicht. Na, aber insgesamt sehe ich es auch so, dass, wie soll man sagen, wollen wir das Positive daran sehen, es wird den Leuten wieder schwerer gemacht, es sind wieder welche erwischt worden und vielleicht wird auch nur irgendeiner jetzt, der im Moment da zu Hause sitzt und sich überlegt, mach ich's nicht. Sei es ein Jugendfahrer oder sei es vielleicht auch ein Jedermann, ne? Da möchte ich ja auch, kann ich rausnehmen, dass da mal der ein oder andere vielleicht ein bisschen nachhält. Jeder von denen soll einfach sich mal überlegen, ob das Sinn macht und was er sich da einkauft. Und ob er wirklich das Blut aus dieser, ich finde das immer noch so gut. Also wie wenig, ich glaube, wir haben das vor Jahren schon mal erlebt. Ich weiß gar nicht, nicht erlebt, sondern erwähnt. Es gab ja mal so eine Studie, und ich weiß auch sogar noch, wer mir damals den Link dann im Nachhinein geschickt hat. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich den Link noch finde. Es gab ja mal so eine Studie, die unter amerikanischen Olympioniken veranstaltet wurde, wo gefragt wurde, würden sie, hier, ich lege Ihnen eine Pille auf den Tisch und wenn Sie diese Pille nehmen, werden Sie bei den nächsten Olympischen Spielen zu 50%iger Wahrscheinlichkeit, glaube ich, die Goldmedaille holen. Und das Risiko, dass Sie damit eingehen, ist, dass Sie zu 50% in den nächsten 4 Jahren an Krebs sterben oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein Drohszenario, was so oder so ähnlich war. Und es war wirklich eine erschreckend hohe Anzahl an Leuten, die gesagt hat, gib mir das Zeug. Deswegen, weiß auch nicht. Mein Gedanke, ich würde nichts aus dem fremden Kühlschrank nehmen, außer er steht in einer Bar, ist schön gekühlt und da drin ist liegt Bier. So, habe ich noch am Ende mal gelacht. Nee, gut, dass sie erwischt wurden. Sollen mehr erwischt werden und damit unsere Kinder irgendwann mal in einem möglichst sauberen Umfeld Sport treiben können. So. Wir haben uns grob schon auf einen Termin festgelegt, den werden wir jetzt nicht bekannt geben, weil wer weiß, was passiert, aber der wird gar nicht so bald sein. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Thomas. Es war super und sehr schön.
Ja, danke.
Bedanke mich bei den Hörern, dass ihr jetzt uns zugehört habt, euch hoffentlich nicht gelangweilt hat, dass ihr, ich hoffe nicht, heute nicht so viel gegähnt habt, wir aber trotzdem über den Profisport sprechen konnten. Und auf bald. Tschüss.
Tschüss.